Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlichst willkommen bei einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Wir haben heute einen absoluten, vor allem eine absolute Star-Gästin bei uns. Also es wird der absolute Mega-Knaller heute, also bleibt's dran. Aber bevor wir zu ihr kommen, lieber Herr Andreas Stürmer, wie geht's dir?
Ja, lieber Herr Andreas, servus, grüß dich, wie immer. Ja, das blühende Leben, was soll ich für sagen?
Du schaust halt wirklich wie das blühende Leben aus.
Ja, weil ich gestern tatsächlich nichts getrunken habe. Ist ja bei mir auch nicht so oft, dass ich nichts trinke, muss ich jetzt einmal sagen. Aber ich wollte mich eigentlich schon vorbereiten auf mein... Was lachst du denn da so?
Das war der Kader.
Der Kader, genau. Der war mit dicke schwarze Kader. Nein, schwarz ist er nicht, sonst passt. Normalerweise ist das Wochenende, ja, ist immer was zum Feiern. Und jetzt wollte ich eigentlich schon mit dem Heilfasten anfangen, darum trinke ich ja nichts. Wochenend ist mir nicht ganz so gelungen, weil ich wieder mal beim Catering ausgeholfen habe. Da habe ich einfach ein paar Bier braucht ab und zu.
Und deine Lieblingstätigkeit? Catering, oder?
Meine Lieblingstätigkeit ist Catering. Ja. Viel schleppen, keine Beratung an die Gäste, jeder will nur alles sofort haben und schleicht sich dann wieder. Ohne Dankeschön zu sagen. Auf jeden Fall.
Genau. Mega.
Ist das, warum ist es nicht? Super, gell? Von so lange der Frieder stimmt, heißt es aber. Nein, aber am Wochenende habe ich wieder mal in der Gastronomie ausgeholfen, gearbeitet. Wie ein Catering, wie gesagt. Und ja, gut angebracht alles.
Ist schön. Also wenn der schnöde Mammon schreit, was soll man machen? So
ungefähr, ja. Nein, aber sonst geht's ganz gut, Andi. Was soll's bei dir?
Du, außer dass ich eine leichte Wirtschaftsdepression habe, weil ich schon langsam die Zahlen für 24 so ein wenig zusammenkriege und es wird irgendwie nicht besser.
Ja, aber gut, die Thematik zieht sich
ja schon seit den letzten paar Wochen. Ja, aber jetzt haben wir heute in der Bilanz noch was gefunden und
Hey, fucking waste. Frisieren heißt frisieren, frisieren.
Nein, eben nicht, weil ich will eben nicht, sondern wir wollen, weil ich will wirklich wissen, was Sache ist.
Okay.
Ja, so ist es. Ja, das sage ich jetzt nicht. So. Die Woche war eigentlich spannend, weil es war das richtig coole Wein und Genuss im Design Center in Linz. Und ich muss sagen, die Veranstaltung, Hut ab den Veranstaltern. Die Bude war zwei Tage wieder tränenvoll ausverkauft.
Also jedes Jahr richtig
Erfolg. Tränenvoll. Und ich muss da sagen, es waren, glaube ich, 180 Winzer. Es waren 50 Standeln außerhalb nur von Winzer, also von Schnaps über was der Kuckuck alles. Also wirklich, es war wirklich ein großes Design Center. Wirklich, also ich will nicht sagen ganz voll, aber also du hast dazwischen nicht mehr viel Platz zum Gehen gehabt. Vor unserem Standl waren immer zwei oder drei Reihen. Es hat einen kleinen Nachteil, aber auch einen netten Vorteil. Der Nachteil ist, du kommst nicht gescheit mit den Leuten zum Reden. Das ist leider echt ein Nachteil, aber du kriegst voll viel Leute, die einmal das in ganz kurzer Zeit probieren können. Also so gesehen. Und es war dankenderweise der Jürgen mit und die Eva hat voll reingekackelt und zu dritt haben wir es gerade halt irgendwie, also man, zu dritt auf 1,50 Meter haben wir es gerade halt irgendwie da ausschenkt. Man soll vorstellen, wir haben eine halbe Paletten ausgeschenkt. Also nur, dass wir mal, also es ist richtig was weitergegangen. Gut, wir haben das mit dem Verkostungsschluckerl vielleicht nicht so ganz, also.
Ja, da bist du immer sehr großzügig, was das anbelangt, Andi.
Aber anyways, es war, und das Feedback hat mich extrem gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war Balsam für die Seele, muss ich schon ehrlich sagen, auch, glaube ich, für Eva und für Jürgen, weil jetzt greifen halt schon langsam ein paar, wie soll man das sagen, was der ist gekommen, ich würde sagen, ein Viertel der Leute haben uns schon wirklich kennt, auch persönlich, sind zugekommen, haben mit uns gescherzt, weißt, das ist schon viel lustiger, wenn du schon mal einen Teil der Leute ein bisschen kennst, die nehmen wieder ein Plaudern mit und dann ist alles viel einfacher und es ist viel lustiger und es war einfach ein richtig, es ist dahingegangen.
Es ist wirklich. Aber so Wein-Events oder generell so Genuss-Events sind die letzten Jahre, kommt mir vor, immer extrem erfolgreich. Schaut einmal, wie Wien um in der Hofburg hat, da rennen sie ja drei Tage. Ich meine, die sind nicht alle zwei Jahre, muss man auch sagen. Aber das Wein und Genuss, glaube ich, das 17. oder 18.
Ja, das Auflage,
bin ich da richtig?
Vor allem habe ich gar nicht gewusst, das gibt es ja in mehreren Städten Österreichs.
Achso, das habe ich
auch
nicht gewusst.
Ja, genau. Das ist jetzt in vier Wochen in der Wachau. Ja, genau. Und irgendwo noch, also ich habe gar nicht gewusst, ich meine, ich habe jetzt nicht vor, dass ich nur 5 von den Veranstaltungen mache, weil es ist voll anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du redest den ganzen Tag durch. Ich meine, das stört mich jetzt an sich normal nicht so, wie du weißt.
Mit ein bisschen geschmierter Stimme geht das auch.
Aber stimmt. Aber es war wirklich lustig. Aber wir waren froh, wenn die wie diese zweimal, sagen wir mal, 12 Stunden wieder vorbei waren und dann war es auch wieder gut. Ja, war cool, muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich, wirklich schön. War Balsam. Aber jetzt haben wir genug Balsam. Jetzt kommt akustisch ein Goldkehlchen, eine wunderbare. Und vor allem, jetzt kommt die Premiere für uns. Wenn ich mich nicht ganz entsinne. Wir sind sehr männerlastig gewesen, aber mit dem werden wir genau jetzt aufbrechen. Und jetzt muss ich es einfach einmal vorstellen. Musst du noch was sagen?
Ich meine, wir haben schon ein paar Prinzessinnen, glaube ich, gehabt im Podcast. Wir sind ja selber ein bisschen Prinzessinnen.
Wir sind die Prinzessinnen.
Aber, jetzt ist, ja, jetzt
Anne, ist, genau. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Die Anita Moser ist bei uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Recherche habe ich mir richtig geschwad, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich jetzt lesen sollte. Ich würde jetzt einmal sagen, liebe Anita, schön, dass du da bist.
Danke.
Servus auch von meiner Seite.
Freut mich voll, danke. Danke für die Einladung.
Darf ich dich gleich einmal vorweg was fragen? Ich habe auf der Homepage, die du jetzt erst gesagt hast, die ganz fresh ist.
Fast ja, ganz da fresh. Da lest jetzt nur das, was mit Essen und Kulinarik zu tun hat.
Genau. Ja, das ist eh gar nicht so falsch bei uns.
Ich glaube, das haben wir eher an der richtigen
Adresse. Sind wir nicht so ganz falsch. Das Erste, was ich damals eigentlich, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen, das Erste, was wir eigentlich damals an Anknüpfungspunkt gehabt haben, du vertrittst ja die, sind das Verteiler, sind das, wie nennt man sowas, das Linz ist, Oberösterreich ist, oder ich muss sagen, ich kenne es nicht alle.
Facebook-Gruppen,
danke.
Genau.
Facebook-Gruppen.
Ja. Gibt es auch noch Facebook? Gibt's noch.
Geil, oldschool nämlich.
Mehr denn je.
Ja, ich wollte gerade sagen, und also, übrigens die Facebook.
Das gibt es noch, mehr denn je.
Ich wollte sagen, die Community bei Facebook ist bei uns auch größer wie bei Insta, mal ich sogar, witzigerweise.
Echt, auf das habe ich gar nicht geschaut,
ja. Ja.
Aber also das heißt, wie bist du auf die Idee gekommen, diese Gruppen zu gründen?
Gute Frage.
Oh, aber ich glaube, da musst du ein bisschen mehr ausholen.
Ja, ich glaube, jetzt hol ich mal ein bisschen aus.
Das wird jetzt länger dauern.
Das macht
aber nichts. Das war die richtige Frage, um nämlich das auch aufzuklären, warum auf der Seite nur vom Essen steht und nicht mehr. Meine Geschichte geht ein bisschen weiter zurück. Ich war ganz viele Jahre lang Unternehmerin in der IT-Branche und ich habe ja ein eigenes AKD-Baunetzwerk gehabt. Das war ein Unternehmen, was für Klein- und Mittelbetriebe in der Bauwirtschaft die IT gemacht hat. Habe als Einzelunternehmerin 2000 gegründet. GmbH ist dann 2005 gekommen. Und in dieser GmbH haben wir für die Bauwirtschaft die Social-Media-Kanäle aufgebaut. Und das war eigentlich das Thema, warum ich als Urgestein in diese ganzen Social-Media-Themen gekommen bin, weil ich für die Bauwirtschaft das als Dienstleistung angeboten habe, Facebook-Seiten aufzubauen. Jetzt war ich natürlich auch selber sehr viel auf die ganzen Social-Media-Kanäle. Zuerst war es nur Facebook, dann ist alles andere dazu gekommen, LinkedIn, Instagram, TikTok, alles, was es gibt, Pinterest. Aber Facebook war halt einfach schon zu einer Zeit bei mir präsent, wo die anderen das Wort noch nicht einmal gekannt haben. Und wir haben 2014 eine Büroübersiedlung gehabt. Und da haben meine Technik immer zu mir gesagt, ja, Mann, Frau Moser, eh super, wenn wir jetzt von Urfa in die Stadt reinziehen, aber wo gehen wir denn Mittagessen hin? Und ich habe damals gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich kümmere mich und schaue mich drum um, wo kann man essen hingehen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass in Linz, in der Innenstadt, wahnsinnig viele Möglichkeiten sind. Du kannst hast um 5 Euro essen können und du hast um 50 Euro essen können. Und irgendwann habe ich dann angefangen, im Zuge meiner Social-Media-Arbeiten einfach das Essen einmal herzuzeigen. Was habe ich gegessen oder was habe ich getrunken, wie viel hat es gekostet und war das jetzt super oder nicht super. Und dann habe ich gemerkt, dass das auf ein irres Interesse gestoßen ist. Also das war einfach so, wie ich gemerkt habe, Wahnsinn. Früher hat man sich ja für 20 Likes voll gefreut, weil das war einfach, es waren ja gar nicht so viele User, es hat auch noch gar nicht, die Leute haben es noch gar nicht so kennt. Und ich habe einfach gemerkt, das interessiert die Leute voll. Und dann hat es irgendwann die Idee gegeben, beziehungsweise es hat vorher schon Gruppen gegeben, wo über Essen in Linz kommuniziert worden ist. Da war ich dann eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang einfach normales Mitglied. Und ich war aber eigentlich diejenige, die die Arbeit gemacht hat. Aber ich habe dort gemerkt, ich kann es nicht führen und ich kann nicht bestimmen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in der Sache einer Unternehmerin, die halt das gewohnt ist, dass Betriebe leitet oder dass halt quasi die Nasen vorn hat. Ich wollte das dann einfach selber machen. Und das war eigentlich der Startschuss 2014 im Krankenhaus, muss ich auch dazu sagen. Ich habe nämlich eine Hüftprothesen gekriegt.
Also da genug Zeit dazu gehabt, praktisch.
Genau. Und ich weiß noch genau, den ersten Tag nach der Operation, nach der Hüftprothese, habe ich die Facebook-Gruppe Linz ist angelegt. Und wir sind über die Nacht, ja, wirklich über 2000 Leute gefolgt. Und das zu einer Zeit, wo aber Facebook noch gar nicht so präsent war. Und das war einfach unglaublich. Also wir haben dann die Medien alle gefangen. Jeder wollte mit mir ein Interview haben. Ich war x-mal im Fernsehen. Jetzt lächerlich. Ja. 2000 Leute sind jetzt gar nichts. Aber 2014 war das einfach echt eine Revolution. Und Linz ist war halt so mein Baby, was ich halt wirklich ganz viele Jahre neben meinem Unternehmertum, neben dem AKD-Baunetzwerk einfach mit hobbymäßig gemacht habe. Und dann ist 2018 ist ganz was Eigenartiges passiert. Ich habe einfach gemerkt, dass mich das Thema IT nicht mehr interessiert. Und mein Mann sagt immer, ja, meine Leidenschaft ist eigentlich für die IT verloren gegangen. Und ich habe schon sehr viel gekocht. Und irgendwann haben meine Follower im Internet immer wieder kommentiert, wann schreibst du denn endlich einmal ein Kochbuch, weil wir wollen das in einem Buch sehen, was du da immer alles kochst. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich einmal zu irgendwem sage, ja, ich mache das, dann mache ich das auch wirklich. Und ich habe dann einmal einfach wirklich so still und leise bei einem kommentiert, ja, vielleicht überlege ich mir einmal ein Kochbuch zu machen. Und ich habe im Jänner die Entscheidung getroffen, dass ich ein Kochbuch schreibe. Und habe aber zeitgleich die gleiche Entscheidung getroffen, dass ich mein IT-Unternehmen verkaufen will.
Und das war 2018?
Genau, okay. Das war 2018. Und 2018 war auch so der Change von meinem Leben, wo ich eigentlich weg aus der IT bin und rein voll in die Gastronomie und voll zu dem Thema Essen, Kochen, Gastro. Und wie ich den Change gemacht habe, war mir selber eigentlich gar nicht bewusst, was ich dann alles noch machen werde nach 2018. Also mir war einfach wichtig, die Firma zu einem guten Preis zu verkaufen, sodass ich finanziell abgesichert bin, ohne eigentlich zu dem Zeitpunkt zu wissen, in welcher Richtung das eigentlich genau geht. Und ich sage immer, das Buch, das erste, was ich geschrieben habe, Private Test Bernitta hat das dann geheißen, ich habe dann quasi den Markennamen von AKD Baunetzwerk auf Private Test Bernitta umgelegt und habe die Marke neu aufgebaut. Beim ersten Buch sage ich immer, das war mein Therapiebuch, weil das habe ich genau geschrieben in der Zeit, wie ich die Firma geheim verkauft habe. Das heißt, der Verkauf den hat, von der Firma hat ja gar nicht mitkriegen dürfen. Weder die Mitarbeiter, noch die Kunden, noch die Lieferanten. Das heißt, das war immer mein Therapiebuch. Ich bin auf der einen Seite tagsüber in Gesprächen gesessen, um die Firma zu verkaufen und am Abend vor dem Herd gestanden, um Rezepte fürs Kochbuch zu machen.
Und 18 ist natürlich, muss man jetzt dazu sagen, ohne es zu wissen, der richtige Zeitpunkt gewesen.
Nein, es war genial. Weil, es war genial. Weißt du,
2 Jahre später, gell?
Wobei ich mir dazu sagen muss, mein Geschäftsmodell mit dem AKD Baunetzwerk, das Unternehmen gibt es immer noch. Das ist auch sehr stark gewachsen und ist auch nach wie vor noch sehr erfolgreich. Hat mit der Wirtschaftskrise oder mit Corona eigentlich profitiert.
Okay. Ist auch okay.
Das muss man jetzt auch dazu sagen, ist fairerweise. Okay. Weil die Homeoffice-Plätze gekommen sind, weißt du, die Leute haben daheim gearbeitet. Das heißt, wobei, ich habe definitiv am Höhepunkt meiner Wirtschaftlichkeit verkauft. Das heißt,
sag ich ja, so gesehen, und denk da, du hast in dieser Zeit dann die ganz auf was anderes konzentrieren können.
Oder? Genau.
Also ich glaube, hast du es bereut?
Nein, nicht eine Minute und nicht eine Zeit. Wir haben daheim ein lustiges Thema gehabt, weil mein Mann war ja total dagegen. der hat gesagt, hey, du bist komplett deppert, also du spinnst, was willst du jetzt machen mit deinem Leben, du kannst denn einfach das, was du 20 Jahre vorher aufgebaut hast, brauche ich dir jetzt eh nicht sagen, weil das ist so, Andi, wie wenn du jetzt deine Firma auf Seiten legst und verkaufen willst und sagst, du machst jetzt komplett was anderes. Also mein Mann war komplett dagegen und er hat das für eine wirklich schlechte Idee gehalten. Wenn du ihn heute fragst, sagt er, Gott sei Dank.
Es war, dass er alleine weitergeführt hat, war das kein Thema gewesen?
Nein, die AKD hat mir alleine gehört, also ich war 100% Gesellschafterin. Okay. Also es waren 2 Unternehmen, 2 GmbHs gekoppelt, aber ich war alleine Unternehmerin. Und mein Mann ist ja seit eh und je in der AMAG, in der Austria Metall AG, der IT-Leiter für den Konzern. Und der hat mit meinem Unternehmen eigentlich nichts zu tun gehabt, außer dass er jetzt in seiner Freizeit mir öfters beruflich halt unterstützt hat, aber wirtschaftlich hat er mit der Firma nichts zu tun gehabt. Im Prinzip habe ich es alleine entscheiden können, ob ich verkaufe oder nicht.
Aber deine Gerichte oder immer genießen dürfen mit dir, oder?
Ja.
Oder müssen, was ich mir sagen kann.
Ja, ja.
Es gibt in einer Phase tendenziell immer dann mehr dürfen.
Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, die Entscheidung ist bei mir gelegen, ob ich die Firma verkaufe oder okay. nicht. Aber er war an sich am Anfang damit nicht einverstanden. Es hat dann so ein Abkommen zwischen uns zwei gegeben, wo wir einfach gesagt haben, okay, wenn der Verkaufspreis möglich ist, den wir uns vorstellen oder den ich mir vorgestellt habe, dann verkaufen wir und alles drunter. Es hat quasi so einen roten Faden, den wir jetzt bei der Politik immer gesucht haben, den roten Faden, den hat es bei uns gegeben und es ist gelungen einfach. Ja. Der Verkauf ist super gelungen und wir waren beide danach heilfroh, dass wir es so gut über die Bühne gebracht haben. Und ich war einfach erleichtert, weil ich mir jetzt einfach Themen widmen konnte, die ich halt voll gern mache und das hat halt alles immer mit Essen, Trinken, Gastro, Kochen zu tun.
Aber ich glaube, das ist für ganz viele Leute essentiell, die wollen vielleicht sich verändern, trauen sich nicht genau. Oder haben die finanziellen Mittel nicht, kochen leidenschaftlich gerne oder was auch immer die tun oder dann irgendwas anderes halt hobbymäßig, aber die sind einfach von finanziellen Background nicht so gut aufgestellt und natürlich, wenn man das dann schafft, einen Ausstieg, einen super Exit zum Schaffen. Genau. Und dann sich seiner Leidenschaft zu widmen, ich glaube, dann hast du mehr als richtig gemacht, oder?
Das sehe ich auch so. Ich sage immer, mir hat ja nicht mehr viel passieren können, weil ich bin wirklich finanziell abgesichert durch den Firmenverkauf. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt 20 Jahre vorher dafür gearbeitet. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Das heißt, ich habe 20 Jahre davor Tag und Nacht nicht auseinandergehend und habe immer, also wirklich immer gackelt für diese Firma und habe das aufgebaut. Und ich habe halt den Lohn früher geerntet, manche warten bis zur Pension oder manche schaffen den Absprung nie und ich habe es halt einfach früher gemacht. Aber es ist auch wieder eine Challenge gewesen, den Neueinstieg in ein völlig neues Metier eigentlich wieder gut über die Runden zu kriegen.
Ich meine, ein wichtiger Punkt, der mir auch immer, wenn ich deine Posts sehe oder wenn was so ein bisschen über Social Media, das kann man ja gar nicht praktisch nicht sehen, also zumindest mir kommt es so vor, das Private Taste, woher kommt das? Ich meine, ich weiß, dass, was Private Taste heißt, aber warum genau das?
Weil ich immer was gesucht habe, was mich selber verkörpert. Okay. Und es ist einfach mein persönlicher Geschmack, der einfach dafür steht. Es sind ja, meine Rezepte sind ja, wie soll ich sagen, sehr persönlich auf mich zugetrimmt. Das heißt, ich räume mich nicht damit, der beste Koch zu sein oder die beste Torten zu machen oder das tollste Gericht zu machen, sondern ich sage immer, leicht, verständlich, geht voll schnell, meine Rezepte versteht jeder und ich sage immer, ich bin so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Profi-Gastronom und totale Nicht-Köche, also die Leute, die nicht kochen können.
Also du bist praktisch der lebende Thermomix.
Ja, genau. Ja, der war gut. Wobei Thermomix bei mir immer so ein bisschen ein rotes, wie soll ich sagen, ja.
Aber wir sind uns einig, weil ich habe ja die ersten 10 Jahre gesagt, meine Thermomix gibt es ja schon ewig übrigens, gell? Das ist ja schon die Version XY. Genau. Und ich habe gesagt, wer einen Thermomix hat, der hat nichts zu blöd zum Kochen. Das war immer mein Credo, aber, und das muss ich jetzt gleich runter reinschmeißen, aber. Ich habe jetzt schon 2 mittlerweile, perverserweise, aber 5er, weil billig. Und weil geht genauso gut. Und die haben so viel Schmalz. Es gibt keine Küchenmaschine, die so viel Power hat. Es ist mir wurscht, ob man damit kochen kann. Es ist mir wurscht, ob das Ding warmt oder das ist mir alles scheißegal. Der Mixer ist so stark, dass du einen Zirkel reinhauen kannst und du hast noch einen Staub. Und das taugt mir einfach. Und darum sage ich, jeder sollte machen mit dem Scheiß drum, was ich apropos den Go Live gesehen vom TM7. Ein bisschen was online, nichts gesehen.
Nein, ich habe gesehen, dass es dann gibt. Also ich habe gesehen, dass wieder eine neue Version kommt. Schwarz ist er jetzt.
Nein, und die und haben eine Show, ich habe die Videos gesehen von der Show, wo die Leute mich gesehen haben. Also Microsoft, wo ich in der Zeit, wo ich in Amerika drüben war, die Go Lives gesehen. Ich hab damals in Go Live gesehen vom Windows, wie hat das geheißen, totaler Flop vor dem XP hat das Millennium, nein, wie hat das geheißen?
Das war ein Flop.
War ein totaler Einfahrer, aber die Show war der Wahnsinn. Also die haben da mal Stadion angefüllt mit Leuten.
War das Windows 2000?
Nein, 2000 war ja super dann. 2000 hat super funktioniert. Okay. Aber das,
Vista zum Beispiel.
Genau, Vista. Bei Vista war ich dabei beim Launch-Event. Ja. 30.000 Marketing-Leute in einem Stadion, Alter, kannst du dir nicht vorstellen.
Für mich zieht sich der...
Ja, richtig. Ja, aber jetzt kommt's. Und dann habe ich jetzt die Videos gesehen von dem TM7-Launch. Ich schwöre, dass ich bin mir vorgekommen, wie wenn die Microsoft das gemacht hätten. Riesen Laser, also richtig groß. Also
wie wenn Apples iPhone
das neue präsentiert. Ich schwöre, und genauso die Videos so Apple-mäßig. Und alle Leute sind voll auszuckt.
Ja, aber ist ein Lifestyle-Gerät. Weil ich schaue da, ob ich zu deinen
TM5.
Wenn ich mit dem lange nichts anfangen kann, in der Küche über Backo-Chat kennt.
Ja gut, Backo-Chat ist was anderes.
Ja. Das ist ein Transiat-Trauen. Transiat-Messer.
Ich höre Backo-Chat und denke immer noch an das gute Eis.
Ja, das stimmt.
Aber Backo-Chat, ich meine, wie wir die Hitten zugespielt haben, der Backo-Chat war dort schon richtig gebraucht und der hat trotzdem so 1.100 Euro haben wir gekriegt dafür und die kosten richtig.
Die kosten 5.000 aufwärts.
Ja. Trotzdem haben sie kostet 2,4 glaube ich, 2,5.
Nein, aber die gescheiten, also jetzt, ich habe einmal geschaut, also da liegt schon richtig ab.
18, 16 Jahre gekauft, so irgendwas. Ja. Du warst vom Preis noch was anderes, aber ich weiß nur, wenn du dir dann 3 Sterne reingehst, dann wirklich gute Hitten, die haben auch Backo-Chat oder 5 Backo-Chats da drin stehen, weil da machen Suppen und irgendwelche.
Alles, sehr genau. Ja, genau.
Alles. Also, das ist schon sehr, sage ich, sehr verbreitet, sage ich jetzt mal. Aber ich selber auch noch kann, muss ich auch sagen.
Das kriege ich nachgeschenkt, auch nicht schlecht.
Ja, Service ist auch ein
Success. Ja, du, aber genau. Du hast ja praktisch mit Leidenschaft zum Kochen hat sich das Ganze bewegt. Wenn du eine Unternehmerin bist, eine richtige Businessfrau, dann wo hast du denn die Zeit genommen, dass du schon mit dem so beschäftigst? Weil das, glaube ich, fragen sich viele Leute, dass die mit dem Leben oder mit der Zeit schon nicht zusammenkommen. Und dann hast du ein Unternehmen, sagst du selber, dass Tag und Nacht dann auseinanderkennt. Ich meine, ich kenne das von der Gastronomie, wenn man sich auseinanderkennt, weil man einfach am Tag schon so viel trinkt, dass du noch gar nicht mehr gescheiter lebst. Das ist aber ein anderer Zugang.
Ja, was Arbeit.
Nein, wir haben das mit Arbeit verbunden. Also, Scherz beiseite. Aber wo hast du die Zeit genommen? Und wo war dann für dich den Schluss, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich wirklich, gut, du hast ja schon gesagt, Firmenverkauf war ein ganz großes Thema, wann das funktioniert hat.
Zuerst zu deiner Frage mit der Zeit, das habe ich heute gerade am Nachmittag mit einer Kollegin diskutiert. Ich glaube einfach, dass die Frauen da echt einen Vorteil haben, weil ich habe 2 Kinder auf die Welt gebracht, war alleinerziehende Mutter und habe eigentlich meine Familie finanzieren müssen und habe parallel dazu noch eine Firma gegründet und habe die noch aufgebaut von 0 auf bis 12 Mitarbeiter und habe Lehrlinge ausgebildet und das alles als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Und ich glaube, man lernt in dieser Zeit, da funktionierst du einfach, weil du musst. Du hast 2 Kinder, du musst einen Haushalt machen, du musst Job machen. Und ich glaube immer, Frauen sind deswegen auch so richtige Organisationstalente und sind voll gut strukturiert, weil sie immer von jungen Jahren auf schon gelernt haben, viele Dinge parallel zu machen. Das hört sich jetzt deppert an, aber es ist wirklich so, ja, weil du musst trotzdem Kinder, was der Schule bringen, du musst mit denen lernen, du musst aber trotzdem Geld verdienen. Meinst
du Multitasking musst, ist ja, schon was dran.
Ich glaube, das Multitasking ist nicht nur ein Scherz, den man einfach so sagt, sondern ich glaube, das ist wirklich so. Also ich sage immer, ich habe das frühzeitig schon gelernt mit den Kindern, dass ich einfach viel über 3 bringen muss. Und ich würde jetzt sagen, ich war fad, aber es war ja wirklich so, wie meine Kinder ausgezogen sind. Meine Kinder sind dann studieren gegangen und sind nach Graz gezogen. Da war es dann wirklich so, du hast ja plötzlich viel mehr Zeit. Und du weißt ja eigentlich, du hast mehr Zeit, du hast auch mehr Geld, weil die Kinder nicht mehr im Haus sind. Das heißt, die Prioritäten verlagern sich ja ganz plötzlich. Ja, du hast einfach was, du kannst wieder was Neues machen. Und das war, glaube ich, bei uns auch schon der Anlass dafür, dass zum Beispiel auch das Kochen sich so verändert hat. Weil früher hast du halt deine Nuggets gemacht, deinen Burger oder deinen Toast oder weiß ich nicht was, alles, was Kinder gegessen haben. Mhm. Jede Woche 2-mal Spaghetti, weil das haben sie immer gegessen. Wir haben uns früher völlig anders ernährt. Mhm. Ja, wir haben uns früher völlig anders ernährt, als wie wir es dann gemacht haben, wie Kinder weg waren. Mhm. Wie Kinder weg waren, haben wir dann angefangen, daheim einfach beide, mein Mann und ich, beide völlig anders zu kochen. Nämlich plötzlich machst du Meerestiere, weißt du, alles, was dir selber viel schmeckt, du hast mehr Zeit, du machst das aufwendiger, du machst das komplexer. Und dann war halt bei mir das Social-Media-Thema immer so nahe, weil die Leute immer sehen wollten, was ich mache. Und die spornt dir dann auch irgendwie an, dass du immer mehr machst und dass du einfach was anderes ausprobierst.
Würdest sagen, Und auf dem Satz habe ich jetzt lang gewartet, dass hinter jeder starken Frau ein starker Mann steht.
Ja,
gibt zu, dass der jetzt nicht schlecht war, oder?
War super. Nein, der war aufgelegt. Aber es stimmt da. Aber ich glaube, es stimmt da. Ich glaube, du brauchst einen Partner immer, der das mitgeht oder der, schau, es ist ja, wenn mein Mann zum Beispiel den Firmenverkauf total boykottiert hat bis zum Schluss, dann war ich wahrscheinlich jetzt unglücklich und war noch immer in der Firma und mache irgendwas, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und zu dem Zeitpunkt, wie ich verkauft habe, war zum Beispiel meine Tochter die Einzige, die zu mir gesagt hat, Mama, dass du nicht mehr IT machen willst, das sieht der blinde Hand. Okay, tu das, was du immer tun wolltest. Die hat das immer gesagt. Die hat immer gesagt, Mama, dir geht's gut, ihr habt alles, was braucht, verkauf die Firma und tu das, was du wirklich tun willst.
Ich meine, wenn du jetzt so gut Essen haben machst, es leidet ja keiner darunter, es profitiert ja jeder mehr eigentlich nur dadurch. Oder nicht so?
Ja, aber es ist die Zeit und so, das ist nein, schon so eine Organisation und Futter. Und
ich sage, was du jetzt reiten gehst, hat keiner was davon, außer dass irgendwer Geld am Tisch liegen muss und
wobei
beim Essen.
Meine Kinder waren schon außer Haus und weißt du, das kann man auch anders sehen. Vom guten Essen wird man da einen dick und du musst da einen abnehmen. Also, das ist auch ein Argument.
Da sind wir ein gutes Gegenbeispiel.
Genau, wir schauen immer nur besser aus, umso mehr, dass wir essen.
Hey, ich sage nur Schwarzwälder Kirsch, ahoi.
Ja, genau, das ist deine Leidenschaft, Herr Quinn, gell?
Ja, das war eine Leidenschaft, das ist das falsche Wort.
Ja, schmeckt hat's da?
Ich habe gegen Food Waste, also weißt, alle reden davon, ich lebe das. Nämlich, mein Papa hat mir ein paar Sachen beigebracht und das Wenige habe ich mir gemerkt. Also, kennst du meine drei Grundregeln im Leben?
Wegen dem willst du jetzt sagen, dass du
kennst
so
meine, kennst du meine drei Grundregeln?
Noch nicht.
Also, beim Essen hältst du die Viere, so, ja. Beim Trinken hältst du die zurück. Und bei der Hocken auf Zeiten. Wie gesagt, das dritte, Fail. Aber den Rest und lieber dem Magen verrenken als dem Koch was schenken. Wobei, das habe ich nie verstanden, weil was hat der Koch jetzt an sich eigentlich mit dem Götz dann?
Aber ich habe es gehasst, den Spruch im Wirtshaus.
Ja, genau. Siehst, jetzt habe ich gewusst,
der hätte jedem die Nosen brechen können, wenn der mit so einem Scheiß gekommen ist. Wirklich, das gibt so Sachen oder wenn Magen verrenkt wird, wird was geschenkt oder tragt den Reichtum dazu, da gibt es ein paar Aussagen, da klärt man jetzt an den Kopf.
Aber das, sind ziemlich, an das sind schon ziemlich alte Aussagen.
Ja, das ist ja,
aber Achtung, mein Herz.
Mein Herz ja, noch. Ja, Maria.
Hört man das noch?
Sicher, echt? Was glaubst du denn? Wir sind am Land. Okay. Hallo?
Ja, ich komme aus dem Land. Ich komme zwar aus dem Mühlviertel, das ist wieder wegen einer anderen Gegend.
Wie also das ist wie richtig Land.
Das ist richtig Land.
Ich meine, wie heißt es immer so schön, man kann ja einen Mensch aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus dem Menschen.
Das ist richtig.
Aber
das heißt, ich kenne es mit dem Bauer, du kannst den Bauer vom Feld holen, aber das Feld aus dem Bauer.
Das ist das Gleiche.
Das ist das Gleiche, aber anderer Schlagwort von Leuten.
Ja. Ein wichtigen Punkt, der einen sofort, wenn man auf der Homepage ins Augen sticht, ist das Thema, schau, das hier ist gleich, Torten, Kekse, ich bleibe jetzt einmal bei dem, und alles, was nur in dem Kontext ist, also Süßkram.
Süßkram,
das sage ich jetzt einfach einmal so gehässig. Warum das süße Zeug? Oder auch, ich weiß eh, dass andere Sachen auch sind, aber warum das so besonders?
Nein, es ist schon der Schwerpunkt beim Süßen, das muss man ehrlich sagen, weil ich einfach viel gerne nicht mehr backen darf. Und backen vor allem die Sachen, die meine Oma gemacht hat. Also ich hab wahnsinnig viel alte Rezepte von meiner Oma ausgekommen. Dinge, die Leute einfach so, die Jungen, gar nicht mehr machen. Das fängt beim Strudelziehen an, das geht bis zu Kardinalschnitten oder halt so die typisch alten Möschbeißen.
Strudelziehen ist jetzt auch.
Das ist super. Ich liebe das. Also ich tue voll gerne Strudelziehen und ich muss jetzt auch dazu sagen, es ist nur dann Sache, wenn du ein falsches Rezept hast. Weil mein Rezept, das haben jetzt glaube ich schon 100.000 Leute nachgemacht und jeder, der nicht kochen kann, kann mit dem Rezept einen Strudel ziehen. Also so dumm kannst du gar nicht tun.
Okay, das muss ich probieren.
So dumm kannst du gar nicht tun. Das werden wir definitiv auf die Probe stellen. das wird ein sogenannter Tau.
In Fleischstücke. Du, wir können ja dann dein Tartar einfüllen, weißt du, in Strudel. Mein Strudelteig. Das war mal was Neues. Ja, das war eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Also das mache ich gleich mal.
Vielleicht sogar mit dem Veganen.
Veganes Beef Tartar. Als Beef muss man weglassen. Aber es gibt ein veganes Tartar.
Und ich schwöre das, das ist wirklich, und ich bin der Oberfleischsteiger, wirklich. Also, und ich kriege nicht Zeit dafür und gar nichts. Das hat er richtig gut gemacht, der Herr Stürmer. Ich meine, er mag schon viel sonderbare Sachen gemacht haben, aber das ist der geile Scheiß.
Aber das her damit, dieses vegane irgendwas Tartar. aus was auch immer das ist, weil das könnte vielleicht in nächster Zeit gut verwerten.
Ja, als Reisprotein mache ich es nur, das Geheimnis zu lüften. Also es ist die gleiche Sauce wie beim normalen Beef Tartar, was ich habe.
Okay.
Also ganz kurze Erklärung, bei mir gibt es ja tiefgefrorenes Tartar für die Gastronomie beim Großhandel. Tiefgefroren, ja, in 2 Portionen, so ist das. Aber wir werden uns dann sowieso nochmal austauschen und dann werde ich da bei dir in Linz was vorbeischmeißen.
Ja, genau, super, da freue ich mich drauf. Kommt dann in meinen Strudel da gerne.
Ich bin schon gespannt. Kennt aber wirklich, kennt gut passen, weil ich liebe es, wenn ich so ein Blätterteig-Gebäck habe und dann mit dem Tartar. Mag ich voll gern. Und in letzter Zeit mag ich Blätterteig-Sachen sowieso voll gern oder so. Wir haben bei uns im Bäcker, der Gisell macht da Blätterteig, wie heißt's? So Blätterteig mit Laugen, sowas in der Mixer. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Ja, vielleicht habe ich mir auch falsch verdammt, was ist. Auf jeden Fall schmecken die Ecken mega geil.
I don't know what it is, but it is super geil.
Ja, genau. Hey, aber jetzt gehen wir zurück auf deine Kochbücher. Daniel hat schon angesprochen, du hast sehr viel Bock geworden, also sehr viel Süßes. Gibt es mit dir noch was Saures auch? Oder?
Es gibt jetzt mittlerweile 8 Kochbücher.
8 Kochbücher?
Genau. Wow. Also ich war fleißig. Bedenke immerhin, seit 2018 ist das erste Kochbuch verlegt worden. Jetzt haben wir 2025, ich habe 8 Kochbücher jetzt geschrieben.
Also mehr wie in einem Jahr schreibst du den Kochbuch. Also.
Ja, und Ich habe mittlerweile auf das, was ich persönlich sehr stolz bin, ich habe über 25.000 verkaufte Bücher im Eigenverlag. Und das ist eigentlich wirklich eine Leistung.
Cool.
Das ist nämlich Respekt. Richtig cool, weil...
Chapeau. Ja, ist cool. Ist cool.
Man muss auch bedenken, dass diese 25.000 Bücher alle... durch meine Hände gegangen sind, weil ich habe alles selber verschickt und ausgeliefert. Also das ist das, wo ich eigentlich sage, da sieht man, dass ich nicht nur eine Kopfdenkerin bin, sondern eine Anpackerin bin. Welche Art von Bücher wolltest du wissen? Das erste ist ja eine Mischung aus meinen besten Rezepten. Da sind viele Rezepte drinnen, die gar nichts mit Regionalität zu tun haben, sondern die einfach aufgrund meiner Reisen. Mhm. Ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs und ich bin immer noch und mache halt in ganz vielen Ländern immer wieder Cooking Class, wo ich mir halt einfach wirklich wie in Japan oder Griechenland, auch Italien, aber auch in Asien ganz viel, Vietnam, in der USA, überall, wo es halt spezielle Dinge gibt, die man dem Land zuordnet, dort authentisch kochen lernen und die Rezepturen dann mitnehmen oder abändern oder neue kreieren. Das ist im Ansa-Buch drinnen. Da sind sehr viele internationale Sachen drinnen. Nach dem Ansa-Buch ist dann das Zwarer-Buch gekommen, das waren die Kekse.
Nicht das 3er oder das 4er, genau. Ist das.
Nein, das hat eine voll witzige Geschichte.
Das war, glaube ich, jetzt der Flachwitz, ja.
Das war der Flachwitz, weil... bei jedem Buch was überlegt. Kekse ist einfach voll meine Leidenschaft, dafür bin ich bekannt. Also meine Kekse ist auch das bestverkaufteste Buch von allen.
Das Grüne übrigens.
Das Grüne, genau. Eines der Grünen, weil es gibt schon 2 Grüne.
Weil ich es da gerade muss man zu meiner Schauen sagen.
Und nach Weihnachten habe ich Kekse, isst man ja so viel Kekse. Und jedes Jahr im Jänner fühle ich mich jetzt dick und muss abnehmen. Und was glaubst du, was ist das 3er-Kochbuch? Man nennt es Low Carb. Genau. Ach so, okay. Dann ist das Low Carb Buch entstanden, nämlich tatsächlich aus der Praxis, weil ich nach dem Keksbackbuch, wie ich das geschrieben habe, einfach das Bedürfnis gehabt habe, Gewicht zu reduzieren und habe dann nur mehr Low Carb gekocht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schieße ich eigentlich gleich das Buch noch, weil jetzt habe ich alle Rezepte, habe mich sehr in dem Thema eingearbeitet gehabt. Dann ist Low Carb gekommen. Dann war ich wieder auf normalem Gewichtsstand, habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich wieder Torten machen, habe ich Torten gebacken, also ist das Tortenbackbuch gekommen. Und dann war es irgendwann so, dass ich mir gedacht habe, naja, irgendwie war jetzt einmal ein cooles vegetarisches Kochbuch super, habe schon viele Rezepte gesammelt gehabt, dann ist das Veggie-Kochbuch gekommen. Mhm. Nach dem Veggie-Kochbuch war eigentlich wieder so dieses Wirtschaftsthema, dass die Preise so aufgeknallt sind, dass das Drucken einfach so teuer geworden ist, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt kein Buch mehr machen, weil der Deckungsbeitrag war weg. Und dann habe ich weiß noch genau, da habe ich ein Interview irgendwo gegeben und habe gesagt, nein, in dem Jahr wird es kein Buch nicht geben, weil die Druckpreise das Dreifache kosten und ich will kein Buch um 30 Euro verkaufen müssen. Siehe da, ich habe dann trotzdem ein Buch verlegt, nämlich das Buch Glaub an dich für die Sparkasse Oberösterreich, was eine reine Auftragsarbeit war. Und damit war das dann gelöst, weil da habe ich eine ganze Auflage, quasi als gesamte Auflage verkauft und habe ein super Buch kreiert für die Sparkasse Oberösterreich. Das haben die Führungskräfte von der Sparkasse als Weihnachtsgeschenk dann gekriegt. Und nach dem Glaub an dich habe ich dann noch das Best-of gemacht. Ich habe dann auch umgestellt, die Formate, das hat Preisthemen, war die Ursache eigentlich. Ich habe von Hardcover auf Softcover umgestellt und habe Best-of noch als Softcover nachgeschossen. Das war das letzte Buch, das war das 8. Buch.
Aber glaubst du, dass das einen großen Unterschied macht? Hardcover, Softcover?
Ja.
Okay.
Weil bei mir hat es einen riesengroßen Unterschied gemacht. Hardcover ist super, wenn du Auflage hast ab 5000 Stück. Weil dann zahlt sich das richtig aus. Weil einfach das Buchbinden und auch der Druck ein anderer ist. Ich bin bewusst immer bei Gutenberg. Nach wie vor, einfach eine regionale Druckerei, das war mir immer sehr wichtig. Ich wollte einfach nicht nach Tschechien oder nach Deutschland ausweichen, was ja so viele Leute tun. Und bei Gutenberg ist es halt einfach so, ab 1000 Stück oder 1500 ist es einmal machbar, aber alles drunter ist nicht leistbar. Also das war einfach, weil einfach das Setzen so viel kostet. Und wenn ich Softcover, kann ich jetzt meine, ich tue jetzt immer nachdrucken. Aber ich brauche jetzt nicht mehr eine Auflage vom Einserbuch mit 10.000 Stück oder 5.000 Stück oder 3.000, brauche ich auch nicht. Das heißt, ich brauche kleine Auflagen, ich brauche kleine Stückzahlen. Und damit bin ich auf Softcover umgestiegen, weil da kann ich 200 drucken lassen und es ist wurscht.
Okay. Ja? Aber gab es das vielleicht, was Daniel, vielleicht was du fragst, macht es einen Sinn für einen Konsumenten, ob der jetzt hat oder Softcover von Filmingen?
Ich habe mich total gefürchtet, ich habe mir total gedacht, die Leute waren voll enttäuscht sein, weil die Qualität nicht mehr dieselbe ist wie mit dem Hardcover. Und es war genau das Gegenteil der Fall. Die Leute haben gesagt, super jetzt, das ist viel leichter und viel geringer, das taugt mir viel mehr. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, dass bei meinen Kunden, die Bücher gekauft haben, die Softcover beliebter sind als wie die Hardcover.
Okay, spannend. Das ist wie bei den Chick damals, weißt du? Wie die Softpacks gekommen sind.
Die waren ein Wahnsinn früher.
Ja, die waren ein Wahnsinn.
Ich habe A3 was gegeben, oder habe ich den Borgbackerl
für Hemmel.
Gibt's ja immer noch. Gibt's übrigens Falk. Immer noch. Gibt die Softpacks,
also die waren ein Wahnsinn.
Gibt's ja immer noch. Das ist die Edition, da muss ich immer lachen, wenn ich
das sehe. Also ich habe das falsch eingeschätzt gehabt. Also nein, ich bin sehr glücklich mit den Softcover jetzt mittlerweile.
Ich glaube, der Konsument denkt sich, der Inhalt ist ja der gleiche.
Genau.
Und es schaut optisch gleich aus, es ist halt kein so ein dicker, fetter Karton drauf.
Genau.
Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch nicht mehr so.
Ich bin auch dann noch auf die nächste Spur, auf dem nächsten Zug wieder aufgesprungen und habe auch alles digitalisiert. Das heißt, meine Bücher gibt es auch alle online, als Online-Bücher. Auch das ist angenommen worden. Mhm. Aber du merkst halt jetzt einfach, ich lebe in zwei Generationen. Ich bediene einerseits den Markt für 50 plus und andererseits bediene ich auch den Markt mit den Jungen 20 bis 50, die halt alle auf die Online-Bücher gingen.
Aber es ist schön, dass man so breites Netzwerk hat, so breite Spanne, oder?
Jungen 20 bis 50, das ist wirklich klasse.
Geil, weil da fällst du jetzt rein. Nein,
aber gerade noch. Ich finde das so geil, oder? Dass man mit einer klinischen Präzision nur in eine Zielgruppe einfällt, die jung heißt, finde ich.
Wir sind gerade die gleiche Generation, glaube ich.
Jetzt sind wir die gleiche.
Ja, wir sind ja, ich bin 80 und bis 80 geht's, oder? Wir haben letztes Mal einen Generationenkonflikt so einen Podcast gemacht.
Ich glaube, ab 80 ist Generation Y. Und ich bin noch Generation X.
Aber ich glaube, dass
was
wir...
Was bin denn ich? Unterirdisch.
Schön. Nein. Aber wir haben da übrigens eine Folge aufgenommen dazu.
Genau.
Das wie hat die Kassen eigentlich?
Generationskonflikt.
Generationskonflikt
oder?
Irgendwie. Genau, so. Irgendwie hat es anders so. Kassen. Aber ist aber wahrscheinlich Treffen der Generationen oder sowas.
Einfach, was sind die Millennials, wie wird das heute? Oder Generationen treffen, irgendwie haben wir es genannt.
Ich glaube, treffen der Generationen, weil es geht darum, was sind so die primär Antriebe dieser Generationen.
Okay.
Und es ist wirklich völlig unterschiedlich.
Das war unser,
genau.
Das war
so. Sind die Jungen alles faule Grüppen? Und die kurze Antwort ist nein, es ist einfach nur was anderes.
Genau.
Also ja, um es auf den Punkt zu bringen, und jede Generation hat eine andere Priorität. Ja. Ich glaube, ein Thema, das mich an diesem ganzen Sirsen-Thema wirklich interessiert ist. Und ich weiß nicht, ob es ich bringen soll oder ob es du bringen magst, Herr Stürmer.
Nein, wir haben heute einmal geredet, weil Koch, also bei den Köchen sagt man ja, also in der Gastronomie, die meisten sagen, Kochen ist nicht Backen. Also Backen ist nicht Kochen.
Stimmt.
Man muss ja sehr präzise mit dem Ganzen umgehen und da muss keine Leidenschaft dahinter. Und ich glaube, jeder mag Sirsen. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, sie mögen gar nichts mit Zucker oder gar nichts Sirsen. Was ich nicht verstehe, weil ich eigentlich eh alles gern außer Leber, das geht für mich gar nicht. Aber darum einmal eine Frage, was mengen wir am meisten, was taugt uns am meisten? Und ich würde das einmal die Frage einmal anders machen. Wir klären jetzt einmal in unserem flotten Dreier, in unserem Jingle, den haben wir nämlich jede Woche. Wir klären einmal, nein, den haben wir nicht jede Woche, aber wir sagen jetzt, was sind drei Süßspeisen, die wir gar nicht mengen? Gibt's sowas auch? Jingle ab!
Der flotte Dreier.
Also, ja, drei Süßspeisen, die wir gar nicht mengen. Bei Tod und Teufel.
Bei Tod und Teufel, ja. Wenn es sowas gibt, sowas ja.
Nicht der natürlich. Also bei mir gibt es so Torten, die ich gar nicht mag, die ich echt hasse. Und das ist eine Sachertorten. Ich hasse
Sachertorten. Du stichst mir einen 1,5 Meter Pfeil durchs Herz durch.
Aber ich sage da, ich habe eine Bestätigung, warum man keine Sachertorten nicht essen soll. Okay. Da gibt es eine Geschichte dazu.
Die da wäre?
Jetzt bin ich neugierig.
Ein typisches Frauenthema. Ich war einmal von der SVA, der gewerblichen Wirtschaft, auf so einem Gesundheitswochenende. Und da war ein Arzt, also ein Mediziner, der Vorträge gehalten hat über gesunde Ernährung. Und er hat uns auf der Pinnwand zwei Süßspeisen präsentiert. Das eine war Kardinalschnitte. Ich liebe Kardinalschnitten. Und das andere war Sachertorten. Und dann hat er uns gefragt, was glaubt ihr, was ist gesünder? Frage an euch jetzt. Was glaubt ihr, was ist gescheiter zum Essen?
Boah, das rein von der Logik her, weil Kardinalschnitt ist ja voll gallig eigentlich. Hätte ich gesagt Sachertorten.
Ich meine, die Frage ist das. In meiner Welt ist ein Kardinalschnitten ja riesig.
Ja, dann
wir reden von mir. Weißt du, was ich meine? Also in meiner Welt, wenn ich mir die Augen zumache, sehe ich eine riesen, fette, so aufgewallte Monster-Kardinalschnitten, genau, die so mindestens 5 cm dick ist und 20 cm hoch ist und 30 cm lang, ein Megagerät.
Super.
Die ist fluffig. Für meiner Meinung nach.
Schau, ich erkläre es euch. Damals habe ich mich nicht auskennt und damals hat uns dieser Arzt erklärt, du kannst 3 Kardinalschnitten im Vergleich zu einem kleinen Stück Sachertorte essen. Und jetzt sage ich euch warum. Ich habe vor 2 Jahren ja Ausbildung zur Konditorin gemacht, also im Wifi. Und da war natürlich die Sachertorte eines der ersten Dinge, die man lernt. Weil du musst nämlich die Schriftzüge zum Verzieren ordentlich lernen. Und ich habe, glaube ich, 10 Sachertorten gebacken, um es zu lernen. Und mir hat schon graust bei der ersten Sachertorte, die wir gemacht haben. Weil es fängt nämlich schon damit an, dass du den Teig backst, wo schon mal Schokolade drinnen ist. Wenn du die Sachertorte dann füllst oder überziehst, gibst du Leuten Zucker drüber. Purer Zucker. Mhm. Dann tust du die ganze Sachertorte mit big süßer Marillenmarmelade überziehen. Oder? Gut.
Hey, wo ist da der Fehler?
Ich bin immer noch voll gespannt.
Herz ja immer Zucker und Fett. Die Sachertorte besteht nämlich aus Zucker und Fett. Und dann kommt noch diese ganz typische Glasur für die Sachertorten drüber, die ja relativ wenig mit gesunder Schokolade zu tun hat, sondern wieder aus Fett und Zucker besteht. Das heißt, die Sachertorte ist von den Inhaltsstoffen her wirklich Fett und Zucker. Das heißt, das ist eins der ungesündesten Mehlspeisen, die du essen kannst.
Okay. Und das ist bei der Kardinalschnitten anders.
Ja, weil die Kardinalschnitte besteht aus einem Biskuit, wo kein Fett nicht drinnen ist. Das heißt, da redet man wirklich nur von Eier und Zucker, aber ohne Fett. Das heißt, das verträgt der Körper ganz anders. Und selbst die Creme besteht aus Schlagobers, aber der ist nicht gezuckert. Das heißt, du hast im Verhältnis vom Kalorienanteil ein Drittel zu 2 Drittel von der Sachertorte. Und das erklärt, warum du 3 Kardinalschnitten essen kannst zu einem Stück Sachertorte.
Ich glaube, wir haben schon einen Namen für unsere Podcast-Folge. Die Sachertorten-Story.
Genau. Oder Kardinal versus Sacher.
Genau, Kardinal versus Sacher. Aber es hat natürlich auch mit persönlichen Vorlieben zu tun. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja kein Schokoladentiger nicht. Ja? Also ich mag alles, was mit Frucht zu tun hat und mich kannst jagen, mit alles, was mit Schokolade glasiert ist. Okay, wenn ich in eine Konditorei gehe, ich schaue immer nur das an, wo ist ein Obst drinnen und wo ist eine Joghurtcreme. Alles andere, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
Ich würde sagen, We agree to disagree. So, und ich muss ehrlich sagen, wow, da stehe ich sowas am anderen Ende. Es ist unglaublich. Aber also ich konnte es so praktisch wie so ein Gummibär durch einen Schoko zu.
Und ich zwinge mich ja immer, selber auch Mehlspeisen mit Schokolade zu machen, weil ich natürlich weiß, ich habe Follower von bis und nicht jeder mag was mit Obst. Und ich merke schon immer, ich habe letzte Woche total widerwillig. Ich war bei meiner Tochter in Graz. Die kriegt ja gerade.
Ich musste es tun.
Die kriegt ein Baby und die hat süße Gelüste. Und ich hab gesagt, Mama, mach mal bitte einen Kuchen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Und dann sagt sie, ja, mein Mann, also Sebastian, der hat vor kurzem so gute Linzertorte gegessen. Und ich hab gesagt, mir graust vor einer Linzertorte. Ich mag auch keine Linzertorten, weil die ist mir viel zu trocken.
Also wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon zwei.
Jetzt bin ich über den zweiten, was ich nicht mag.
Ganz harte Sache. Also du rüttelst an der österreichischen Existenz.
Ja.
Zuerst an der gesamtösterreichischen, jetzt an der oberösterreichischen.
Genau.
Was kann da noch kommen?
Vielleicht Moosprofesen.
Hey, und vielleicht noch der auszogene Bauernkropfen. Dann hätten wir die heilige Dreifaltigkeit.
Nein, die mag ich alle drei. Aber ich habe ja für die Linzertorte einen Ersatz gefunden mit der Linzerschnitte. Die ist nämlich flaumig und nicht so trocken wie die Linzertorte.
Wir finden
und
die Linzerschnitten ein bisschen.
Echtes Highlight geworden. Die ist ein echtes Highlight geworden. Also gibt es ja in meinem Blog jetzt die Rezeptur, also die ist echt
aber
super.
Aber was ist bitte der Unterschied zwischen einer Linzerschnitten und einer Linzertorte?
Die Linzertorte ist ein trockener Mürbteig und die Linzerschnitte wird gerührt. Und die ist dadurch viel flaumiger und die ist nicht trocken.
Siehst, Andi, haben wir schon was gelernt.
Ist ja. Schon wie gerührt. Also ich bin jetzt, tust du da vielleicht
so wie du ein Biskuit rührst. Das heißt, die Teigmasse, Eischnee.
Hebst dann Schnee unter, okay. Das heißt, du machst es viel lockerer damit.
Viel lockerer. Ah, okay. Und die ist wirklich, die ist richtig gut. Also die hat
und ist das offiziell, ist das das offizielle Linzer Schnittenrezept? Also ist
nein,
das ein
weil
bisschen,
bei mir kriegst du keine offiziellen Rezepte, so gemeint, weil ich stelle mich zum Ofen und überlege mir, was ich heute nehme. Dann schaue ich eine, was ist im Kühlschrank und dann schaue ich, was Kind draus werden. Also und die Linzerschnitte ist auf meinen Mist gewachsen.
Ich okay, das wollte ich gerade sagen. Gibt es die Linzerschnitten überhaupt jetzt? Das
keine Ahnung.
Ah,
okay,
ich weiß das finde ich gut. Ein paar Linzerschnitten.
Jetzt, aber, du kennst mehr wie ich.
Wahrscheinlich. Aber das ist, ja, das ist echt interessant.
Na, drum, das finde ich
was
gut.
Was hast du ein drittes?
Jetzt kommt die heilige Dreifaltigkeit. Genau. Die Zerstörung der österreichischen Klassiker. Na, schieß los.
Nicht Apfelstrudel oder sowas sagen dann.
Ja, wenn die sagt, du
sagst, Apfelstrudel liebe ich. Ja. Ich würde bei den trockenen Sachen bleiben. Ich meine, ich mag auch nicht wirklich eine Schokoladentorte.
Okay.
Also
Schokotarte ist nichts für dich.
So
richtig geil.
Nein.
So ein Triple Chocolate.
Weißt du, was ich auch nicht? Nein, das mag ich gar nicht und Nougat mag ich zum Beispiel auch
nicht. Ich krieg totale Schnappatmung.
Wenn ich kurz weg bin, dann Andi wiederbeleben.
Wiederbelebung. Danke.
Ich mag auch kein Nougat nicht. Aber sagt ihr mal, was ihr nicht mögt.
Wow, jetzt bin ich. Also, warte, ich muss kurz einmal abschlucken.
Andi, komm du.
Was ich persönlich zum Beispiel wirklich nicht mag, in dem ganzen Kontext der Süßspeisen, ist Karamell. Ich hasse Karamell wie die Pest, weil es einfach nur verfickter Zucker ist. Wenn wir schon bei dem Thema sind, es ist einfach nur Zucker, den man sich schön ritt.
Stimmt, ja. So wie die Marzipanfiguren drauf.
Lass du mir Marzipan in Ruhe.
Die mag ich schon.
ich rieche schon.
Aber Karamell, ich brauche auch kein Karamell. Also bin ich voll bei dir.
Es gibt ja, was der da gibt, so Schnitten und wo dann entweder unten gescheit dick Karamell ist oder oben drüber oder das drucke ich überhaupt nicht durch. Was mag ich wirklich sonst auch nicht? Ich hätte es nämlich gesagt, Kardinalschnitten.
Echt, du magst keine Kardinalschnitten? Mei, ich liebe sie.
Würde ich es niemals nehmen. Wirklich, ich sehe es und denke mir, das ist nur Luft.
So,
wenn ich was essen will, Zucker, dann muss ich das greifen.
Okay. Also wir sind wirklich gegensätzlich.
Du musst jetzt den Kader neben mir schnarchen hören und du verstehst, was ich meine.
Ja, das war so dick, das hat mir gemeint, nicht
was. Was sagst du? Was sagst du? Ich rede nicht blöd über den Kader.
Der Kader.
Nein, also alles, was so fluffig ist und was ich wirklich gar nicht ausstehen kann, sind Sachen, wo Früchte drauf sind.
Ich liebe sie.
Mach die Robbe. Nein, weil da denke ich mir dann,
mal herrlich.
Wenn ich Früchte essen will, dann esse ich einfach Früchte. wenn ich schon ein wilder Hund bin, dann nehme ich einen Schlagobers dazu und haue einen gescheiten Batzen Schlagobers drauf, dass wenigstens irgendwas Sinnvolles drauf ist.
Mit Zucker dann natürlich, oder?
Ist mir wurscht eigentlich. Also das ist mir wieder egal.
Boah, das geht gar nicht.
Nein, aber dann das Ganze, was der mit Kiwi und Ananas und Erdbeer, der ganze Krampf.
Früchteomelette, herrlich.
Ja, Wahnsinn. Geschmeckt, das wollte ich gerade sagen. Andi, jetzt bist du dran. Also ich muss sagen, ich hab meinen verbalen...
Was hast du schon drei, oder was?
Ja, ich hab schon drei.
Was hast du denn schon drei? Nougat?
Scherdest du mit dem Zöhner, oder?
Nein, Nougat war ich.
Nein, ich war beim Karamell.
Ich war beim Karamell.
Genau. Karamell, Früchte, ja passt eh. Ja. Ich überleg die ganze Zeit, was ich wirklich nicht mag. Ich meine, sind da nur selber gemachte Sachen jetzt dabei?
Nein, wurscht. Kannst du alles sagen.
Zum Beispiel, was ich nicht brauche, sind alles, was so gummibärartig ist, so geleeartig.
Das mag ich auch viel gerne.
Boah, das taugt mir, das brauche ich einfach
nicht. Cremen, also Füllungen, die so geleeartig sind. Oder an was denkst du jetzt?
Ich hätte eher so am Gummibärli denkt, was der so alle möglichen Sachen, was mit aus so einer Gelatine gemacht und was du im Geschäft zum Kaufen kriegst.
Okay. Nein, wir reden aber jetzt von Kuchen.
Bitte. Wir reden nur von selber gemachten Sachen.
Naja, da kannst du ja auch fette, weiße, also durchsichtige Schicht
drauf. Also was ich nicht mag, ich bin da beim Andi fast ein bisschen dabei, dass man so Fruchttorten macht und ich mag das nicht, wenn es oben so eine Gelee-Schicht ist.
Ja, das mag
ich. Die Gelee-Schicht, die geht man dann richtig am Zanger.
Das ist, was ich nicht mag.
Wie sein Schlatz.
Da muss ich jetzt auch dazu sagen, was das haushaltsübliche Gelee, was man daheim einfach macht, ja. Das ist, man kauft sich vom Dr. Oetker das Backerl und hat das dazu eine. Das schmeckt halt auch ganz anders, als wenn du es jetzt wirklich gescheit machst. Also, ja, wenn du es richtig machst.
Knochen auskochen,
es geht, es geht ja um
das. Das meine ich auch nicht.
Es geht auch ein bisschen um die Konsistenz, zum Beispiel selber gemachte Sachen, zum Beispiel in Deutschland, ich meine, das haben sie ihnen nachgesagt, ich habe jetzt einmal sowas gekriegt, so Götterspeise, sowas in der Art.
Ja, okay. Das geht gar nicht. Das ist richtig krass.
Das ist wirklich, wirklich.
Aber das ist so eine zache Gelatine einfach, da dann einfach auch viel zu viel Gelatine rein, das stockt ja fast. Aber das habe ich gemeint, weißt du, die echten, also wenn es ein guter Konditor ist, der püriert ja in Wahrheit die Früchte, passiert das dann und gibt dann nur minimal eine Stabilisierung dazu. Das heißt, das schmeckt natürlich auch ganz anders.
Ja, aber das ist ja fast wie ein Marmelade, wie gestockte, oder dann?
Nein, würde ich jetzt da nicht sagen.
Ich bin jetzt kein Konditor, also Achtung, ich tue nur Marmelade machen. Also.
Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich denke an mich selber zurück. Ja. Ich habe ja jahrelang das einfach so gemacht, wie es wahrscheinlich jeder Zweite macht im Haushalt, dass du einfach die Ötkerbackel nimmst und du hast die Gelatine dazu. Aber jetzt mache ich es halt auch mit frischen Früchten oder eben anders. Ja. Also, und auch weit nicht mehr so viel Gelatine rein, wie die Fertigmischungen sind.
Aber weißt du, was sicher total gut ist? Wenn es so...
Er schnarcht wieder.
So geil, oder? Ich piss mich aus da. Goda, du bist der Beste. Wenn du jetzt Gummibärli zum Beispiel jetzt in so ein Speckbirne reinhauen würdest, glaubst du, kann das? Wenn die nämlich dann so groß sind, also wenn die dann so 4-5 Zentimeter groß sind und dann so wabbelig werden, und wenn die dann so ein römischer Legionär füttert.
Wieso glaubst du, dass die aufgehen? Die werden sich gar nicht verändern.
Doch.
Die saufen sich. Hast du schon probiert?
Ja.
Okay. Ich glaube schon, wenn eine gewisse
Vollgas. Sachen... Aber richtig, das wären solche Bomber.
Ah, okay.
Werden halt dann echt instabil. So wie, eben wie das Zeug, was praktisch auf seiner Fruchtschnitten drauf hast. Ja, ich weiß, du verbindest das Wort Fruchtschnitten wahrscheinlich anders als Single, aber...
Da muss ich da alles Bessere belehren jetzt mittlerweile.
Okay. Ah ja, stimmt, genau.
Oder Fruchtschnitten, ja.
Also.
Aber vielleicht zu diesem Thema was anderes. Aber was mag aber ich noch nicht?
Das gibt es ja nicht.
Weißt du, was ich auch voll abartig grausig finde, wenn du zum Chinesen gehst oder zum Japaner, da gibt es so Eis-Marshmallow-ähnliche Törtchen. Kennst du die?
Was du mir nennst? Törtchen, wo Eis in der Mitte ist?
Nein, ich weiß, was er meint, aber das ist richtig grauslich.
Das ist so wie...
Du meinst, du wirst bei den Running Sushi Buffets immer...
Ja, genau.
Den Kokos gewälzt sind.
Ja, genau.
Das ist so grauslich. Ja, den kann ich auch nicht.
Das ist praktisch ein Raffaello nur ein Pferd, oder
wie? Ja. Wie so Marshmallow-ähnliche Dinger.
Nein, das ist... wie heißen die Dinger? Ich weiß schon, was du meinst. Das ist voll zach.
Voll zach und
voll grauslich. Das ist voll grauslich.
Und das Mundgefühl ist da extrem grauslich. Das taugt mir überhaupt nicht.
Sind das nicht die Moschi?
Ja.
Was? Moschi?
Moschi heißen die.
Ja, also ich glaube schon, dass die.
Aber Ich weiß jetzt gar nicht, aus was die eigentlich gemacht sind.
Ich habe schon mal hinterfragt.
Nein, das ist einfach also nur zart und schmeckt noch gar nichts. Und wenn du es im Mund nimmst, wird das immer mehr. Ja, genau, du kriegst das nicht runter und das wird immer mehr. Im Endeffekt, der Europäer spuckt das aus.
Aber du hast gerade gesagt, dass Obers, also Schlag mit Zucker, habe ich ein Erlebnis gehabt, da waren wir im Peter Lugas in einem Steakhouse in New York, wo sie gesagt haben, das ist das beste Steakhouse. Und das war so geil, da haben wir einen Key West Lime Pie gekriegt und haben gesagt, das muss probieren von Key West, da wachsen die besten Limetten. Und dann haben wir es ja gegessen und denken wir, boah, der Honig süß. Denken wir, bist du deppert? Mir ist schon komplett überfressen vom Steak, weil wir haben ja Beckenstraps als Vorspeis gehabt, das waren bei uns Bauchstreifen, einfach was zum Grünerst und das in ganz dicker Ausführung, also das hat man uns heillos überfressen und da hast du den Key West Lime Pie gegeben mit einer, da haben sie so vier so Schüsseln in der Mitte hingestellt mit einem selber geschlagenen Obers und richtig viel Zucker drin. Wirklich, da hast die Kristalle noch, also du kennst es vom Süßwein trinken, wenn du nach einer Zeit einmal aufgezirkt bei den das war wirklich besser. Aber sonst, ich kenne die Nummer 3, ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, ein trockener Kuchen ist in jeder Art und Weise grauslich, wenn es da rausstaubt. Das hasse ich, wenn es irgendwo hinkommt und sagt, hey, ich habe einen Kuchen gemacht und voll Euphorie oder hey, Mama hat mir einen Kuchen mitgemacht und du, yeah, Kuchen und dann, weißt du, beim Oberheben, beim Einschneiden merkst du schon, dass die Hälfte rausbrezelt.
Ich mag trockene Kuchen auch. Sehr,
ja.
Wirklich?
Ja. Mein Mann mag es auch überhaupt nicht.
Ich hätte jetzt wirklich Nummer drei, also ein Mostkuchen, weil ich es gerade gesagt habe.
Ah, den mag ich schon.
Ja, weil ich hasse das, ich mag das nicht. Ja, aber wenn er in Most eigentlich dann ist, weißt du, mit einem Sud dazu, mir taugt das nicht, wenn was so batzig dann ist. Ich kann auch keine Brioche in Kakao und Kaffee tragen.
Naja, das mag ich auch nicht.
Ja, das taugt mir nicht.
Ja, aber was du jetzt so ganz gefunden gern magst, habe ich nicht rausgefunden.
Ja, das haben wir ja nicht thematisiert.
Nein, das interessiert auch keiner.
Aber beim Andi war das jetzt voll eindeutig. Beim anderen Andi war das voll eindeutig, weil da weiß ich jetzt, dass er Schoko mag und Nougat mag.
Ich habe nur das, was du gesagt hast, reflektiert und habe gesagt, das. Genau, wir
bei
sind
dir
uns da einfach nicht einig.
Ist ganz klar rausgekommen.
Wir sind uns da nicht ganz einig.
Ja, ich bin einfach so wirklich Allesfresser. Also ich mag voll viele Süßigkeiten.
Ist doch eh schön.
Ja, ich mag also so blonde Gebäck. Alles Mögliche.
Und was du auf jeden Fall auch magst, was ich bei seinen Wochenenden weiß, ist Five Farms.
Hey, aber wo kriegt man sowas?
Ja, das
was
weiß
ist
ich nicht.
Five Farms?
Sagt dir das auch nicht? Das ist eine Art.
Bailey sind geil.
Bailey
sind gut.
Aus Irland. Okay. In einer wirklich schönen Flasche. Und wenn man die irischen Kirschen mal gesehen hat, dann weiß man, wie geil das Zeug ist. Und das ist ihr, also richtiger Ur.
Der Bailey sind gut.
Ja, richtig.
Den haben wir im Mühlviertel. Ich wollte es noch erwähnen.
Wirklich, was? Was ist das?
Ja, der Peter macht da auch ganz gut.
Genau.
Der schönste Peter Oberösterreichs.
Ich habe euch zu, da können
wir gerne weiter. Also wir haben Quatsch gestern ein wenig.
Ehrlich?
Absolut, ich mag ihn ja wirklich. Aber dass er Topmodel war, wissen wir ja alle. Also.
Mr. Austria war, glaube ich, das.
Ja. Nein, das nennt sich nicht Topmodel, das ist ja nichts.
Aber Stefan, wenn du mit jemandem unterhältst, sagt, wird er dasselbe erzählen, dass ihm das immer noch nachhängt und dass er das eher als.
Natürlich, aber es hat ihm einen guten Start gegeben.
Das schon.
Na, ich finde ihn voll sympathisch.
Nein, absolut. Er ist total bodenständig und ehrlich, sein Whisky Cream
ist
also
übrigens,
das Weltklasse.
Ist übrigens selber auch wieder auf der Messe gestanden.
Weltklasse.
Okay. Ja, ja. Wir haben ein bisschen gequatscht. Wir trinken übrigens heute ein Speckbirn. Also, ich hoffe, das ist das Richtige für die Anita.
Ja, der ist sehr gut. Mag ich sehr.
Ah ja, dazu möchte ich jetzt ganz kurz einmal, muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen, weil, wir haben ja gerade die, habe ich das schon gesagt?
Nein. Uns hast du das erzählt.
Und dir, euch was erzählt, ja. Ich habe gerade den Moment heute in der Früh die Ergebnisse von der Goldenen Birne 2025 von der Messe Wieselburg gekriegt und ich muss sagen, not too shabby, wird mein britischer Freund sagen.
Ja, mag ja keine Anglizismen, was das ist. Das
genau, not too fucking shabby, you prick. Also die Biospeckbirne Gold, also ein bisschen Eigenwerbung. Also du hast gleich mal die richtige Wahl getroffen. Bio-Wildapfel Süber. Was haben wir da noch? Hey, Brebjörn Rumpfass Süber. What the fuck?
Das wundert mich.
Das haben wir noch nie. Wir haben noch nie für die Experimente. So. Ja, aber ich wollte das mal einreichen, weil ich habe keine 6 Sorten gehabt. Wir haben kein Wützer 23. Was haben wir da noch? Flamboy, Bronze, passt. Und ich glaube, das ist dann eh schon. Nein, Wildapfel Rosé Süber. Passt da? aus den neuen Schrauber. Ja. Und jetzt kommt's, und das ist das geilste Bio-Herzblut. Also unser Weltmeister hat nicht einmal Bronze gekriegt in Österreich. So, okay. Was sagt uns das? Unterschiedliche Menschen.
Geschmäcker sind unterschiedlich.
Sagen unterschiedliche so. Geschmäcker. Genau. Nein, ich tue das jetzt gar nicht bewerten, aber sie sagen, wie es international wird, das hochgelobt und daheim nicht.
Ist nichts wert.
Okay. Ja, also das nennen sie, glaube ich, im Fachjargon der Prophet im eigenen Land, aber ohne da jetzt zu prophetisch zu werden. Mhm. Aber ihr habt mich trotzdem gefreut, weil wir haben von 6 Sorten 5 Medaillen.
Super.
Mofo, super not too bad. Not too bad. Mhm. Also danke für die Eigenwerbung, Haus Andi. Danke, Andi. Me, myself and I, wer es noch nicht kennt. Jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Rubrik, Anita. Du hast, also wir haben jetzt geredet über Bircher, Süßes, Kochen, Historisches. Eins zum Beispiel, was ich noch gesehen habe, was ich eigentlich wahnsinnig cool finde, und das muss ich schon noch ansprechen, ist dieses Thema dieser, wie nennen sie sie, Hofladen-Map. Ist es die Hofladen-Map oder überhaupt dieses Hofladen-Buch oder
Hofladen-Thema?
Ja, genau. Das sind, glaube ich, sogar wir über die Geschichte zusammengekommen.
Genau.
Ja, das finde ich.
Na, wobei, das war bei uns da schon die Fortsetzung. Uns hat es vorher schon gegeben im Blog.
Ah, ja, stimmt. Ah, ja, genau. Stimmt. Das aber das, da musst du ein bisschen was erzählen drüber, weil das finde ich ein mega geiles Projekt. Kennst du das?
Die Hofladen-Map ist entstanden 2020. Ich weiß noch ganz genau. Unabhängig vom Corona, im November ungefähr, war es, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, ich muss jetzt einmal die ganzen Hofläden in einer Karte zusammenfassen, weil ich kenne schon so viel und ich war schon so viel und ich habe ja schon ganz viele Blogbeiträge gehabt von Hofläden. Da ist die Idee schon geboren worden, dass ich eine Hofladen-Map mache, wo ich quasi die ganzen Hofläden, die ich selber besucht habe, österreichweit, vorstelle, auf einer Kartenpinne und immer den Link dazu gebe, wie ich selber in die Hofläden war und wie ich die Hofläden erlebt habe. Es war vor Corona.
Das ist aber cool, ja.
Und dann ist im Jänner, Februar ist der Lockdown gekommen, der erste, und ich habe mehr oder minder diese Hofladen-Map schon fertig gehabt. Mhm. Und die ist dann genau zu einer Zeit gekommen, wo halt natürlich alle heilfroh waren, weil man ja nicht mehr so einfach überall einkaufen hingegangen ist, weil halt die Lockdowns uns behindert haben, unseren Alltag so zu leben, wie wir es gewohnt waren. Und ich bin dann genau, ich glaube, im ersten Lockdown mit der Hofladen-Map online gegangen. Und ich habe halt den Vorteil gehabt, dass ich vorher schon, wirklich Jahre vorher schon, über 300 Hofläden besucht gehabt habe und kennt gehabt habe und auch schon im Blog schon geschrieben habe drüber. Und die Hofladen-Map hat den Vorteil, dass es nicht aus der Sicht des einzelnen Betreibers ist, sondern aus einer externen Sicht.
Eine objektive Sicht auf das Ganze.
Aus meiner Sicht. Ob objektiv sei dahingestellt, für mich ist es objektiv, aber es ist meine Sichtweise. Aus Kundensicht, genau. Weil ich sage, jeder sagt natürlich, mein Hofladen ist der Beste und stellt sich bestens da und jeder zeigt sie nur von der besten Seite. Aber ich habe ja in meine Blogs gezeigt, wie der Hofladen wirklich ist, ja. Wie du genauso, Andi.
Nein, aber jetzt nicht mehr. Damals war mir nur wichtig, dass ich lieb reinschaue, jetzt nicht mehr.
Aber die Hofladen-Map an sich, die hat auch, also die hat wahnsinnig viel Zugriff in den ersten zwei Jahren gehabt. Da waren über 100.000 Leute und Besucher waren auf der Hofladen-Map. Das heißt, jeder, der da eingetragen ist, hat natürlich auch von dem profitiert. Ich habe eine irrsinnige Reichweite über meinen Blog, habe über 300.000 Leser. Das heißt, die Hofladen-Map, die hat wirklich geboomt. Die Medien haben das auch sehr gut aufgegriffen und die Medien haben es auch sehr nach außen getragen. Ist nicht nur Oberösterreich, ist auch sehr viel in der Steiermark, weil bedingt durch das, dass meine Tochter dort lebt, ist sehr viel in Steiermark gekommen. Aber es gibt da sehr viel in einzigen Bundesländer, die ich überhaupt nicht erwischt habe, war Vorarlberg, weil ich halt da nicht hingekommen bin. Es gibt auch Kärnten, Burgenland, Niederösterreich. Mhm. Ist alles gut erfasst.
Also warst du deiner Zeit schon voraus?
Ich war meiner Zeit voraus und nachdem die Hofladen-Map dann eigentlich voll gut funktioniert hat, habe ich mir dann dazu überlegt, mit der Tipps gemeinsam, also mit der Zeitung Tipps Oberösterreich, einen Hofladen-Pass aufzulegen, wo man gesagt haben, okay, man gibt 10 Stationen in Oberösterreich in diesen Hofladenpass hinein. Ich habe mit jedem Hofladenbetreiber geredet, habe gesagt, hey, es war super, wenn wir ein Gutscheinsystem entwickeln können, dass quasi, wenn du den Post, den kaufst da, um 12 Euro oder 14 Euro, was er dann kostet. Und du hast aber Gutscheine im Wert von 200 Euro drinnen. Das heißt, wenn du 3 oder 2 Hofläden besucht hast, hast du den Pass schon abbezahlt und ab dem zweiten Besuch verdienst du eigentlich nur mehr damit. Mhm. Der Hofladenpass hat sich, sagen wir jetzt einmal, minimal verkauft, weil, das muss ich auch dazu sagen, ich wollte ja das nicht auf ganz Oberösterreich ausweiten, aber die Tipps war ja der Träger von diesem Hofladenpass und der Vorschlag von den Tipps war, überall dort, wo die Tipps quasi eine Bezirksstelle hatte, einen Hofladen zu nehmen. Und damit haben wir das Gebiet so ausgeweitet. Mhm. Und das wiederum haben halt viele Leute nicht verstanden, weil die gesagt haben, ja, aber ich komme ja nur im Bezirk Freistadt umeinander und fahre doch nicht nach Wels. Der Grundgedanke von uns war aber, dass wir gesagt haben, so wie ein Erlebnispass, fahr doch einmal nach Gmunden und schau dir den Hofladen an. Du fährst ja sonst auch Ausflüge, gehst wandern oder gehst spazieren.
Und dort wirst du regionale Produkte kriegen.
Genau.
Und das ist ja das, oder?
Genau. Und das ist genau der Hintergedanke gewesen, aber den haben halt nicht alle verstanden. Und das hat es auch im Verkauf ein bisschen schwierig gemacht. Wir haben eine Auflage gemacht von 5000 Stück. Wir haben auch alle ausgegeben. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht der Boom, den wir sie dadurch erwartet hätten. Und die einzelnen Hofladen, du warst ja auch eine Station drauf. Mhm. Es hat durchaus welche gegeben, wo viel Leute waren, aber es hat, glaube ich, auch Stationen gegeben, wo wenig Leute waren. Mhm. Das muss man ehrlich sagen.
Ich glaube, wenn ich jetzt aus Kundensicht das sehen würde, würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich in einer Region, ich nenne jetzt einmal Wösland,
genau,
wäre es wahrscheinlich gescheit, wenn man 10 in Wösland genau. hätte, weil selbst genau. das ist ganz schön groß.
Genau.
Weil
ganz genau.
Ja. Kirchdorf, Wösland, Lind, weißt, genau. das sind ganz schön große Bereiche, das glaubt genau. man ja gar nicht.
Genau.
Oder wenn du es nur über die Viertel zum Beispiel gemacht hast, genau. wäre auch groß genug. Ja, genau. weißt? Also ich glaube, es ist zu. Also wir haben übrigens einige Kundschaften da gehabt.
Ja, super.
Eins haben wir schon gemerkt, die Kundschaften waren, sagen wir mal so, aus Feedback jetzt, sie waren sehr auf dieses Angebot fixiert und drüber hinaus sehr
verhalten.
Ja, genau.
Ja, ja,
das meine ich jetzt auch nicht besser, aber genau. die wollten halt genau das, was da drinnen steht.
Was drinnen ist, genau.
Und das war halt, das war ein bisschen schade, aber schon her, am Ende des Tages, wenn jemand vorbeischaut und die Zeit nimmt für die, dann ist das schon cool, das passt schon.
Ich finde so einfach okay. auch, man muss ja jetzt okay. dazu sagen, die Hofladen selber, ja, die haben ja im Prinzip, die haben ja nichts zahlen müssen dafür. Ich sage, wenn die jetzt einen Druckkostenbeitrag oder irgendwas, eine Werbepauschale bezahlen müssen hätten, dann war das für mich jetzt wahrscheinlich ein Feedback, wo ich mir denke, okay, das ist Kritik gerechtfertigt. Denen hat das aber gar nichts gekostet. Und schon alleine, wenn du halt 5000 Mal in einem Post drinnen bist, der ausgegeben worden ist, ja, haben 5000 Leute von dir gehört. Also ist es für jeden, und das war das Feedback, was ich von den Bauern zurückgekriegt habe, also es war eigentlich keiner dabei, der sich jetzt irgendwie beschwert hätte oder gesagt hätte, das war jetzt ein Schmarrn oder das war ein Geld war nichts verloren, weil er ganz eingesetzt war.
Aber die App gibt es noch, nach wie vor, das besteht noch alles?
Das hat jetzt mit der App gar nichts zu tun, sondern das ist einfach das Folgeprodukt zur App gewesen. Mhm. Und es ist auch keine App nicht, sondern es ist interaktive Karten, die du über einen Link aufrufst und die gibt es immer noch. Und es kommen auch immer wieder noch welche dazu. Also es ist nicht, die ist weder gestorben noch sonst irgendwas. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, ich glaube, von den 500 Hofläden, die da jetzt drauf sind, gibt es einige schon wieder nicht mehr. Das heißt, man kommt kaum nach, das zu aktualisieren.
Gut, das Thema hast du bei einer, wie soll man das sagen, großen Datenbreite immer.
Immer. Das hast du immer.
Du hängst immer natürlich hinten nach.
Du hängst hinten nach, genau.
Aber am Ende des Tages, ich habe mir es übrigens angeschaut, ist übrigens über der Anita Moser ihr Seiten, darf ich dein Url nochmal haben, weil ich habe es nämlich mir die Url nicht ausgedruckt.
Von der Hofladen-Map?
Nein, überhaupt von deiner Seite, weil du hast nämlich dann ja auf der Seite, hast du das eh drauf.
www.private-test.at.
Das war's, private-test.at.
Wir werden alles verlinken.
Genau. Und da ist übrigens, weil ich habe es nämlich da auch gefunden, eben die Hofladen-Map. Und das müsst ihr mal reinschauen, das ist viel. Also
richtig.
Viel. Also ja. wirklich viel. Und ich habe mir gedacht, also 500 Betriebe, man muss schon sagen, Oberösterreich natürlich dominant.
Ja.
Das heißt, wir in Oberösterreich haben natürlich am Maßen, weil ich würde sagen, die Hälfte oder ein Drittel ist sicher bei uns.
Ja.
Und das ist natürlich super. Das heißt, da ist wirklich viel drinnen. Also wenn du mal ein wenig eine Runde fahren willst,
genau,
schaust du vielleicht die Homepage von denen an, ob sie eh noch da sind, und dann ziehst du dorthin oder rufst an. Weil ich muss sagen, ich habe das gescheit geil gefunden, weil da ist richtig viel drinnen.
Und der Sinn der Hofladen-Map ist ja, ich bin zum Beispiel jetzt bei einer Freundin in Gmunden und ich möchte mir dort einen Hofladen anschauen. Das heißt, ich zoome einfach auf Gmunden rein, mhm, und schaue im Umkreis, mhm, welcher Hofladen ist da. Und dann habe ich halt den Vorteil, dass ich wirklich über die Map direkt in den Hofladen komme. Ich kann mir sofort anschauen, wie schaut der innen aus. Jeder Hofladen ist eigentlich voll dokumentiert. Das heißt, mit Bildern, mit Angebot, mit Öffnungszeiten, mit Webseiten, mit allem, was du brauchst, so dass du sofort sagen kannst, ja, da fahre ich jetzt hier und da hole ich mir was.
Und wenn es jetzt einen Interessenten gab, der sagt, du, ich habe einen Hofladen, ich bin da noch nicht drin oder ich möchte was machen.
Genau, der schreibt man.
Wie funktioniert das?
Der schreibt man, kriegt ein Angebot und kann dann sagen, ja oder nein.
Und was mich dazu interessiert,
Entschuldigung, ganz kurz, da hin, fragen darf, nur wenn wir schon mal
Anita.
Dabei sind.
Anita.moser@privatetaste.at.
Privatetaste mit Bindestrich.
Ja, privatetaste.at.
Also die Hofläden und generell so kleine Marktgeschichten sind in Corona, sind die ausgeschossen wie Schwammerl. Hat sich das geändert, das Bild?
Ja,
ist das
total.
So bestäblich?
Nein. Es hat sich total verändert, weil wie Corona war, sind die Hinterdörfler auch draufgekommen, dass vielleicht was tun sollten, einen Hofladen aufmachen. Und alle, die das nicht ernsthaft verfolgt haben und gescheit gemacht haben, sind so schnell wieder verschwunden, wie sie eigentlich da waren. Mhm. Und es hat sich natürlich auch die Gesetzeslage dann massiv verändert, weil natürlich die ganzen Konzerne draufgekommen sind, hey, da entsteht jetzt so viel Handelsgeschäft außerhalb unserer Öffnungszeiten, dass da auch in der Gesetzgebung dann, die Kammer ist ja gegen alle vorgegangen, die halt sie irgendwie nicht an Öffnungszeiten gehalten haben oder die halt dann auch mit Waren vom Nachbarn gehandelt haben. Also da hat sich ja irrsinnig viel da. Und dann haben natürlich viele Hofläden wieder zugemacht, das muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, wir sind von 0 auf 100 und wir sind von 100 wieder auf 20 zurück.
Okay.
So massiv.
Gut, ich glaube, zum Beispiel, jetzt kann ich ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, aus meinem Hofladen, wobei Hofladen ist relativ, die Leute rufen bei uns an oder schicken mir WhatsApp meistens.
Kommen halt dann irgendwann.
Genau, man macht sich was aus. Aber eins zum Beispiel, also als kleiner, mein persönlicher Tipp, was uns geholfen hat, ist ein bisschen Entertainment bieten. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das Thema Verkostungen Show. Zum Beispiel, das geht bei uns richtig gut. Also wirklich richtig gut. Wir haben jede Woche zwischen 50 und 100 Leute da. Und das ist schon cool, weil jemand, der einmal da ist, und da geht es ja nicht ums Geld jetzt, weißt, sondern nur der ist da ist und sagt, hey, bist deppert, in Dalheim, da tut sich was. Ja. Und der erzählt es wieder wen anderen. Und da kann ich sagen, das funktioniert schon immer noch. Also die stille Post in Österreich ist immer noch wahnsinnig effizient. Und wir haben voll viele Familien, die dann kommen. Weißt, der sagt, ich war einmal bei euch und jetzt nehme ich meine 8 Leute in der Familie mit.
Ja.
Und das ist eigentlich erstaunlicherweise dieser Entertainment, also weiß ich nicht, dieses erlebbar machen, so wie es der Peter Affenzeller höchst erfolgreich macht. Höchst erfolgreich. Genau. Also mega, muss man hinschauen, macht er richtig geil. Aber ich sage jetzt einmal auch dieser Spirit, dass man die Leute ein bisschen teilhaben lässt von dem, was da passiert, ist voll cool und schätzen die Leute. Also wirklich. Und wir verlangen auch ein bisschen Geld für die Verkostung, weil du kriegst ja auch einiges zum Trinken und so. Und das ist überhaupt kein Thema. Also wirklich keins.
Nein, und das ist, wenn es rundherum Paket passt.
Und wenn du die Leute wegen einer schönen Zeit machst. Genau. Die wollen einfach eine schöne Zeit haben. Ja, fertig. Genau. Ich meine, so kompliziert ist es nicht. Ein bisschen koscher sein.
Genau. Ich glaube auch, das, was total zurückgegangen ist, sind diese ganzen Selbstbedienungshofläden.
Ja.
Das ist total zurückgegangen, weil es hat sich nach Corona jeder gefreut, dass er wieder einkaufen gehen kann, dass er Menschen trifft, dass soziale er Erlebnis
Kontakte,
hat, soziale Kontakte
ganz,
hat.
Ganz
und damit sind natürlich diese ganzen Selbstbedienungsgeschichten alle wieder zurückgegangen. Ja.
Sind viele eigentlich, ich meine, ich kenne ja sozusagen auch Unimark zum Beispiel, wo du ja sicher auch einen Andreas Heider kennst, die haben damals, ich war damals beim Launch dabei, wie sie die ersten Uniboxen hergezeigt haben, 20. Ich glaube, das war sogar
2020.
Nein, ich glaube, es war vor Corona.
21 vor Corona.
Nein, ich glaube, es war vorher.
Okay.
Weil da hat es schon ein paar Konzepte ja gegeben. Und sie haben gesagt, du, wir brauchen unbefraute, Entschuldigung, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich. Also ohne Mitarbeiter und innen, genau, unser Genderfreund. Genau. Auf jeden Fall ohne Personal.
Ja.
Und sie haben damals 100 Läden geplant gehabt. Und es ist aber dann nicht gegangen, weil die gesetzlichen Regelungen so deppert waren. Und ich muss ehrlich sagen, da verstehe ich die Wirtschaftskammer wirklich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
Lobbyismus.
Ja, aber das ist ja eigentlich, sind ja das die Leute, die eigentlich, also das habe ich nicht verstanden. Das war, finde ich, ein bisschen schade, auch ein bisschen dumm, weil das hätte diese Nahversorger-Thematik auf ein neues, vielleicht auf ein neues Ding gestellt, so nicht. Und ich kenne zum Beispiel in Binsdorf eine Dorfladenbox, mit der wir super zusammenarbeiten, aber die geht nur deswegen so gut, weil sie praktisch jeden Tag dort sind, die Leute praktisch reinholen und einfach eh fast wie Kaufleute sind. Also weißt, also die müssen ja mal sehen, wenn du da nicht da bist, dann tut sie nichts.
Ich glaube, dass die Dorfladenbox, das war darum eine Frage, wie sich das verändert hat, das Ganze. Ich glaube, dass das ein bisschen durch die Hintertür kommt und ganz anders jetzt wird. Ich glaube, dass das so eine Automatengeschichte wird, wie in die Großstädte, dass, was der die Bistro-Box, wie es heißt, ziehst du den Burger aber, der ist warm, ziehst du eine Pizza aber, dann gibt es einen Pizzaofen. Sowas wird kommen, glaube ich, und sowas wird in die Städte mehr, aber, und sowas wird es Land auch dann außer.
Also zum Beispiel in der Solarcity ist es so, ich wohne ja in Bichling. Wir haben in Bichling direkt eine Dorfladenbox. Mhm. Die habe ich selber ja mitinitiiert. Also da war ich ja für den Standort verantwortlich und das ist eine der Dorfladenboxen, die es halt selber betreiben, nicht mit einem externen Betreiber. Das ist eigentlich das Problem an dem Modell. Aber wenn du den Bichling, die Dorfladenbox angeschaut hast, wie wir es in Betrieb genommen haben, das war kurz vor Weihnachten, bis Jänner, also 8 Wochen, waren da drinnen Umsätze, das kann man sich nicht vorstellen. Also diese Box hat funktioniert, das kann man sich nicht vorstellen, wie gut die gegangen ist. Und das war abrupt zu Ende, weil das Angebot nicht mehr passt dort dann drinnen in der Box. Und ich bin total davon überzeugt, dass so eine Dorfladenbox auch jetzt Bestand hat und auch funktioniert, aber nur dann, wenn du es schaffst, dass das Sortiment drinnen gut ist und nicht nur aus Getränken oder Haltbarem besteht, sondern du wirklich so Magnete hast wie frisch gebackenes Brot und Mehlspeisen und du einen Betreiber hast, den man als Person kennt und der greifbar ist nach außen. Und das ist in Bichling ja eingebrochen, weil da hat's am Anfang hat es einen Betreiber gegeben, der hat dann aufgehört, dann haben sie die Box selber übernommen und das ist eingebrochen. Und damit war das Geschäft weg. Im Gegenzug gibt es im selben Ort und im selben Dorf, das, was du erst angesprochen hast, diese Automaten-City. Mhm. In der Solar-City, Betreiber ein Vietnamese.
Ja, wirklich?
Ja.
Funktioniert das? Entschuldigung, dass ich so dumm frage, aber...
Man kann sich gar nicht vorstellen, da sind nicht 5 Automaten drin, da sind 50 Automaten drinnen. Da wird Lachgas verkauft, völlig legalisiert mittlerweile, ja. Da werden Dinge verkauft drinnen.
Du hast uns keins mitgenommen.
Nein, ich habe euch keines mitgenommen, aber da sind Dinge drinnen, wo du echt denkst, als Normalsterblicher, braucht das irgendwer?
Ja, aber ich komme nicht auf die Frage von irgendwo. Also ich bin in den Städten unterwegs, in Deutschland vor allem.
Kannst du dir gar nicht vorstellen.
Und da sind die Leute treffen sie drin.
Nein, ja. Nicht nur das, sondern in Bichling, also wie sie in der Solarcity war, wie die aufgemacht haben, da sind Schlange gestanden. Ja, genau, wenn du da um 7:45 hingehst, bevor die Schule anfängt, die Schule ist 2 Blöcke dahinter, da stehen dann die Kinder Schlange.
Aber dann frage ich mich, sind wir jetzt alt, das zu verstehen?
Nein, wir sind nicht zu alt, das zu verstehen, sondern wir verstehen das Modell sehr wohl. Wir sind nur zu klug und wollen das eigentlich verhindern. Weil ich kann es jetzt nur von der Solarcity sagen, wie es da war. Da sind die Lehrkräfte unter anderem auf mich zugekommen und haben gesagt, bei uns liegen Lachgasdosen am Spülplatz. Könnt ihr das nicht einmal der Behörde schicken, dass das angeschaut wird? Es ist angeschaut worden, es ist öffentlich ja publik gemacht worden, es ist sogar in den Medien vorgekommen. Es ist legal. Ganz einfach.
Ich habe das mit dem Lachgas überhaupt noch nicht gehört.
Das habe ich auch nicht gehört, muss ich aber sagen. Aber
lange Rede, kurzer Sinn. Kannst du in der Solar-City am Lohnerplatz, gehst in die Automaten-City rein, kannst da mittlerweile kostet so.
Keine bezahlte Werbung.
Nein, es kostet mittlerweile auch schon 49 Euro, sodass du denkst, alter Schwede, woher haben die Kinder das Geld?
49
Euro kostet eine Dose Lachgas, aber du kannst es da kaufen.
Bist du Mobbit? Ich glaube, wirklich, darum sage ich, wir haben was.
Schau, im Gegenzug gibt es dort da die ganzen chinesischen Suppen, es gibt dort auch die Cola-Dosen mit der chinesischen Aufschrift. Es ist alles legalisiert, genau, und es ist dort alles zum Haben.
Aber genau das meine ich, dass das durch die Hintertür kommt. Das ist, wir reden jetzt von der Laden, von der Dorfbox, aber das ist was Neues, was die Jungen in Anspruch nehmen.
Weil sie es auf TikTok sehen und weil es einfach sehen, cool ist.
Hey, ja. Da kommt der Brat. Hey, ich habe lange nicht gewusst, was der Brat ist. Das ist vom Capital Brat, den Rapper, den habe ich dann, ich weiß nicht mehr, wie der ausschaut. Hey, und das sind die, da sind die Äste ausverkauft gewesen. Ja.
Überall. An was?
Genau so wie merkt man. Bra-Ti. Das ist vom Capital Bra, wie man schreibt, keine Ahnung.
Okay.
Den Vogel. Der hat ein Äste ausgebracht und der ist so gehypt worden in der Jugend. Und wenn du das dort einstößt und es gibt nirgends anders, da werden sie die Hitten erinnern. Und wenn du in der Dorfladenbox selber gemachte Nudeln oder selber gemachtes Brot einstößt, dann ist der Hype nicht da. Das ist, und das,
nicht von den Jungen. Nicht aber da Jungen. Muss man jetzt aufpassen, weil ich sage mal so, in der Automaten-City, wie es bei uns ist, ist das Klientel vom Volksschüler bis zum Gymnasiasten. Und dann ist Sense. Da findest du keinen 25-Jährigen oder 30-Jährigen.
Aber das gehört auch Kommerschall, wer verdient was dabei, weißt? Die verdienen was und die anderen machen Dorflandbox mit viel Herzblut dahinter, dann selber Popbacken und denken sie, es funktioniert. Und das finde ich einfach schade ein bisschen.
Aber der Hype hat auch immer hat kurze Spitzen.
Und Ablaufdatum.
Genau. Und ich kann euch sagen, zum Beispiel in Wels als Beispiel, war dieser, was war das für ein Shop, so ein Waffelshop, Entschuldigung, jetzt ist schon wieder die Jahre zwei, drei her, mit irgendwelche, ich weiß nicht einmal mehr, wie die Scheiße in Kassen hat.
Lokomores?
Bubble Tea, sag ich mal.
Nein, das war schon später, aber ich schwöre das, man weiß, gell, also nichts gegen weiß, ich mag es wirklich. Aber das hat man in Wels einmal eine 50 Meter oder 100 Meter Schlange, wo steht.
Dann hast du
es. Nein, das ist praktisch, das ist ein Irrsinn und das war tagelang. Und ich habe mir selber schon gedacht, ich glaube, stelle ich mich da jetzt hin? Nein, ich habe mich nicht hingestellt. Also einfach aus Prinzip nicht. Mhm. Und ich kann euch sagen, seit drei Wochen später ist der Laden leer. Weil es einfach nicht mehr hip ist. Leer, da ist keine Sau drinnen. Ich bin schon tausendmal vorbei.
Bei den Bubble Tees war es auch so.
Ja, ganz schlimm.
Aber bei so Boxen, bei so Läden kannst du das Sortiment permanent anpassen. Ja.
Weißt du, ja. Darf ich bei den Boxen noch was dazu sagen? Und das ist, finde ich, nicht ganz unwichtig. Und vielleicht hört der Betreiber zu. Ich finde, bei den Boxen gibt es leider auch ein kleines Grundproblem. Du als Lieferant, und ich weiß ja das, weil ich beliefert ein paar von diesen Boxen.
Ja, mit meinen Büchern.
Müsstest du die Bücher selbst hinbringen, selbst einschlichten, dafür sorgen, dass das dort ist?
Ja.
Logistisch ist das absolut ein Humbug. Weil jeder Lebensmittelhändler weiß, dass du nur in Summe irgendwas transportierst, hinfährst, auffüllst und dann sie wieder schleichst. Das ist scheißegal, ob der Laden, wo wer drinnen steht oder nicht. Also das Problem ist, du hast dann 100 Lieferanten da drinnen, wobei 50 dem natürlich nicht gescheit nachkommen, weil die sagen, du, ich habe die Wochen keine Zeit. Sondern ist das leer oder nur alte Sachen drinnen und dann fängt schon der, und dann fängt das System
erlebst
schon
das,
zum...
Erlebst du das wo?
Ich mache das nur deswegen, weil ich mit den Betreibern ausgemacht habe, sie nehmen sie mehr mit und schlichten das alles selber noch.
Okay.
Ich fahre da sicher nicht hin, weil ich für das keine Zeit habe, weil ich habe keine Zeit, dass ich 30 Kilometer wegen 5 Flaschen
hinfahre. Das ist sehr unterschiedlich geregelt, da muss ich jetzt wieder ein bisschen für die Dorflandbox sprechen. Das ist immer wieder Betreiber, die es mit seinen Lieferanten ausmacht. Weil es gibt mittlerweile schon Betreiber, die holen sich sogar Ware, damit sie es in der Box haben.
Das so habe ich ausgemacht mit
genau.
den Leuten. Ich habe gesagt, sonst mache ich das nicht.
Meine auch,
nicht
auch das gibt es schon.
Genau, so aber funktioniert es, das.
Das ursprüngliche Konzept war natürlich so, dass die Dorflandbox sagt, alle Lieferanten kommen her und kümmern sich selber ums Ein- und Ausrahmen. Also das ursprüngliche war so, ich glaube, auch da ist ein Lernprozess schon passiert, wo es viel muss, Anpassung passiert
genau,
ist.
Es muss ein Automatismus da sein, vor allem bei der Versorgung. Und damit der Laden eben immer gut ausschaut, also damit die Frischware drinnen ist und dann sind wir eben beim Brot, dann sind wir bei der Milch, dann musst du ein System dahinter haben. Das System muss nicht Billa oder Spar heißen, um das geht es mir nicht, aber es muss ein System sein, das systemisch und systematisch die Läden betreibt oder zumindest nachfüllt.
Es geht immer zumindest um Verfügbarkeit.
Genau. Und es muss was gleich schauen, aber weil der Konsument...
Es gebe da vollkommen recht, an sich ist es mit dem Betreiber genauso geregelt. Das heißt, ich glaube, es gibt bei den Dorfladenboxen sehr unterschiedliche Betreiber, nämlich von der Mentalität her. Ich habe ja einige kennengelernt persönlich und ich kann nur sagen, es gibt manche, die leben das wirklich. Das heißt, die kümmern sich darum, die schauen, dass der Artikelstand überall passt und wenn einmal ein Lieferant nicht nachliefern kann aus irgendeinem Grund, dann sorgen sie dafür, dass die Ware da ist und sie kümmern sich darum. Aber es gibt mit Sicherheit auch Betreiber, die das halt ein bisschen nicht so genau nehmen. Ja? Aber die werden das eh in die Umsatzzahlen sehen.
In gewisser Art und Weise wird wahrscheinlich irgendeine Techniker zu mir herkommen, wo man sieht, was verkauft worden ist, dann kannst du den Lagerstand nachschauen.
Ja, genau. Es gehört systematisiert. Genau, gehört
aber
auf jeden
es
Fall.
Ist systematisiert, weil in Wahrheit siehst du auf deiner App in der Dorfladenbox genau, wie dein Lagerstand ist.
Dass ich jetzt mit zwei Flaschen hinfahren muss. Und darum sage ich, das funktioniert eben nicht, weil das ist ineffizient im höchsten Maße. Weil du hast 100 Leute, die
wobei,
zu einer Box hinfahren
wobei,
müssen.
Wobei, Andi, ganz ehrlich, nicht nur 100, wir haben in Bicheln 330 Lieferanten gehabt.
Ja, das ist immer
so.
Darum sage ich ja.
In Summe. Aber du hast ja ein Produkt, was ja relativ safe ist. Weil ich sage, Getränke und Flaschen kann ich ja einmal im Jahr einen Lagerstand für einen guten Lagerstand sorgen und das war's. Aber bei den Frischwaren, wie zum Beispiel bei den Milchprodukten oder bei den Fleisch-Wurst-Produkten, ist das ganz was anderes.
Darum sage ich, aber dann
viel hacklicher.
Aber dann brauchst du gleich ein System dahinter. Darum sage ich, es muss ein Verteilerzentrum geben, es muss jemanden geben, der das gescheit organisiert. Da führt jeder seine Klumpertee und die verteilen sie. Aber, du, das wird sich alles selber regeln.
Ich sage euch jetzt eins. Heute habe ich mit der Anita, wie wir uns kennengelernt haben, gesagt, du, wie lange braucht es denn für so eine Podcast-Folge? Sag ich, du, zwischen 40 Minuten und 1 Stunde 20. Ach, so lang. Also heute haben wir, glaube ich, weil du so ein irrsinnig interessante Gesprächspartnerin bist, haben wir heute schon ein bisschen länger gebraucht.
Wie ja, wir sind schon
bevor
gut
wir
in der Zeit,
ins absoluten grande Finale genau. zischen, würde ich sagen, haben wir nur eine wichtige Frage an dich.
Ja, damit.
Und da würde ich sagen, Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Wir stellen jedem Gast die Frage, was würdest du als letzte Mahlzeit und als letztes Getränk, also deine Henkersmahlzeit, was würdest du bestellen, wenn du aus allem auswählen kannst, was die Welt so bietet? Letztes Essen, letztes Trinken.
Also das ist jetzt arg, aber es weiß ich eigentlich gleich, ich würde Kalamare essen mit einem Prosecco. Weil das ist so, passt gar nicht zu mir, ich weiß, ich bin so ein regionaler Mensch, aber ich liebe Kalamare und ich liebe Prosecco. Von den Getränken überhaupt, oder sagen wir so, alles was prickelt, ich würde auch dein vielleicht nehmen.
Das reicht
aber nur vielleicht.
Aber warum
vielleicht? Vielleicht deswegen, weil man leider noch nicht in jedem Lokal kriegt. Weißt du, Prosecco ist halt so ein Thema, das kriege ich einfach überall.
Überall gibt es keine guten Prosecco.
Aber da musst du noch ein bisschen mehr daran arbeiten, dein Getränk, die Speckbirnen könnten meinetwegen überall sein, weil die mag ich voll gern.
Ich schwöre, wir sind voll dran. Und mit dieser kleinen Weltsensation sage ich mal herzlichen Dank, Anita, für deine Zeit. Es Danke. War ein wunderbares, sensationelles Gänseblümchen und Tortenbacken pflücken.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, Anita, mir was ein ähnliches Backen, Süßigkeiten backen natürlich. Vielen Dank, dass wir uns kennengelernt haben. Wir werden alles verlinken, was bei dir so
Danke.
On top ist, genau, was so abgeht bei dir. Und ja, schaut rein in die Shownotes, Kochbücher, Internetseiten, Instagram-Seiten ist bei dir, Facebook-Seiten.
www.private-test.at. Und wenn ihr Feedback für uns habt, also für den lieben Herrn Stürmer, der so fit ausschaut, dass ich am Anfang gar nicht, also geblendet war. Ja, genau. Also, deine E-Mail-Adresse?
Nein, wir sagen jetzt immer so www.feine-klinge.at.
Ah ja, stimmt. Und ich sage www.transeco.at. Also, genau. Und ich würde sagen, liebe Anita, das war mega geil. Sagen, danke, dass du Zeit genommen hast. Sehr und gern. Wir wünschen eine schöne Woche.
Vielen Dank.
Pfiat euch. Pfiat euch. Servus.
Baba.